So, hallo, herzlich willkommen hier bei Radio Free FM. Wir sind Def Radio, ich bin Alex, neben mir sitzt Uli.
Hi.
Heute geht es bei uns um Dateisysteme. Wir wurden im Gästebuch darauf aufmerksam gemacht, dass das Thema von Interesse wäre. Also haben wir uns mal hingehockt und uns ein bisschen näher informiert und wir hoffen, dass wir jetzt hier kompetent
rüberkommen,
ja. Und Mev wollte eigentlich heute mitmachen, dann hat er kurzfristig mitbekommen, dass sein Opa Geburtstag hat. Sowas passiert auch immer wieder so. Ohne dass man damit rechnet. Und deswegen haben wir die Musik hier von Mev, aber eben nicht die Stimme von Mev. Wie gesagt, die Musik kommt von Mev, ich bin nicht verantwortlich.
Das sagt er immer, wenn kein Metal kommt, also.
Ja, okay. Ja, wir haben heute zum ersten Mal eine Premiere, unser eigenes Stream-Setup. Noch ein kleines Problem haben wir mit der Antenne, die Empfangsqualität ist noch ziemlich schlecht, es rauscht ein bisschen. Hört mal rein, wenn es zu arg nervt, könnt ihr immer noch auf den Stream von 3FM ausweichen. Den wir dann aber hoffentlich bald ablösen können für unsere Sendung. Genau. Informationen über uns findet ihr unter www.defradio.de. Das mit dem Jingle haben wir immer noch nicht auf die Reihe bekommen.
Da sind wir aber selbst schuld, ein bisschen.
Ja, irgendwie. Wir kriegen Jingles mittlerweile zugesendet, aber wir kriegen es irgendwie nicht auf die Reihe. Jetzt haben wir erstmal hier dieses Streaming-Setup beim Laufen. Mit halbautomatisiertem Aufnehmen und genau, noch eine Premiere. Wenn das jetzt vollends klappt, haben wir eventuell demnächst einen Podcast ohne Musik. Uns wurde schon von einigen Seiten mitgeteilt, dass es ganz cool wäre, wenn sie da sich auf dem Handy im Zug die Sendung anhören, auf die Musik und kostet bloß Speicherplatz. Danke an dieser Stelle an Tech, der sich bereit erklärt, die Schneidarbeit zu machen. Das war eigentlich immer das wesentliche Problem, die Zeit.
Genau.
Dann großer Dank für das Streaming-Setup an Peter vom Bürgernetz, der uns seine Karte
gesponsert hat und
seine Antenne gesponsert hat. Und mal wieder auf uns gewartet hat, bis wir endlich im Serverraum waren, um das Ding einzubauen. Also und noch ein Dank an
The Eye. Genau, Michael, The Eye, Helwig mit L, wichtig.
Auch vom Bürgernetz, der uns geholfen hat mit seinen Erfahrungen, was Sound und so Zeugs betrifft, weil ehrlich gesagt, wir sind da ziemlich blank.
Multimedia, das ist so.
Wir haben da echt wenig Ahnung, aber er hat es hier ein bisschen hingefuchst und so, irgendwas mit dem Resampling war im Arsch, ich habe es nicht so richtig verstanden.
Auf jeden Fall. War auch nur im Spiel, deswegen.
Ja, auf jeden Fall. Hoffentlich ist der Stream jetzt einigermaßen in Ordnung. Hört es euch an. www.defradio.de und das Stream. Euch da reinklinken und eventuell einen Erfahrungsbericht schicken, ob das Aussetzer hatte oder wie auch immer. Wie gesagt, das ist noch ein Test-Setup. So. Okay, genug gelabert. Das machen wir mal kurz Musik. Dann machen wir hier unser Setup vorhin fertig, dass wir hier auch ins Netz kommen.
Und ihr uns per VoIP anrufen könnt.
Genau, ihr könnt uns heute per VoIP anrufen.
Die Nummer kriegt ihr nachher.
Die Nummer, genau, und so weiter. Hoffentlich klappt das heute mit dem Telefon und so weiter hier. Wir haben ja schon mal das Problem, dass es irgendwie nicht so funktioniert hat.
Aber da waren wir nicht schuld.
Ja, da waren wir nicht schuld. Ja, wir sind nie schuld. Okay. Also gut, ihr könnt zu uns ins IRC stoßen, irc.bn-ulm.de im Channel Def Radio.
Oder uns anrufen gleich.
Oder uns gleich anrufen. Ihr könnt direkt auf Telefon benutzen, also dieses alte Zeugs mit Klingeldraht und so.
Old Telephone System.
Das ist 0731 für Ulm, 9386299, landet hier im Studio. Oder eben diese SIP-Nummer, die tun wir nachher gleich bekannt geben. Jetzt hauen wir mal Musik rein vom Mev und wir sind gleich zurück. Und tschüss. So, herzlich willkommen hier zurück bei Radio Free FM. Oje, völlig übersteuert so. Wir sind, wie gesagt, vom Chaos Computer Club Ulm und machen heute eine Sendung über Dateisysteme.
Und noch kurz
was. Genau, zuallererst ein sehr wichtiges Thema, was uns sehr am Herzen liegt. Es geht um Wahlcomputer. Der eine oder andere hört es vielleicht zum tausendsten Mal, der eine oder andere hört es aber jetzt auch zum ersten Mal. Es gibt ein Problem. Und zwar, Wahlcomputer sollen die klassischen Zettel mit Kreuzchen, wenn man so wählen geht, an der Urne und so weiter, ablösen. Stattdessen geht man da hin und klickt da mit einer Maus oder keine Ahnung, oder Touchscreen oder irgendwas.
Wo man noch die Fettflecke vom anderen vorher sieht.
Auf einen Computerbildschirm und gibt so seine Wahl, quasi seine Stimme elektronisch ab. Die Idee ist es, dass man zum einen Kosten spart, weil man nicht mehr so viel Personal braucht, um das Ganze auszuzählen. Und dass man die Ergebnisse viel schneller hat. Nämlich dann quasi um 1 Uhr nach 6, sobald die Wahllokale geschlossen haben,
sind Stadt sofort Hochrechnung bisher habt ihr
dann genau, nicht. Sind sofort alle Ergebnisse korrekt da, bis auf die letzte Stimme. Es gibt kein Verzählen und so weiter und es gibt kein Bescheißen beim Auszählen und so weiter. Das ist die Idee. So, das Problem ist jetzt aber, dass so ein Wahlcomputer eben folgende Eigenschaften einer Wahl unterwandert. Und zwar, erstens muss die Wahl nachvollziehbar sein. Dass ich ein Kreuzchen mache auf einem Zettel und den Zettel in die Urne schmeiße, dann wird gezählt, wer hat wie viele Stimmen. Das ist nachvollziehbar für jeden. Was das Computersystem da aber macht und wie die Daten da zusammengesammelt werden und übermittelt werden und so weiter, das ist nicht so wirklich nachvollziehbar. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, dass man Wahlen viel leichter manipulieren kann wie früher. Man muss nur hergehen und die Software auf diesen Wahlcomputern austauschen oder verändern. Das ist im Wesentlichen bei den jetzt zurzeit eingesetzten Wahlcomputern in Deutschland ein Flash-EEPROM, was man einfach runterziehen muss und das andere draufstecken muss. Dann hat man die Wahl dahingehend manipuliert, dass man halt eben zum Beispiel knapp gewinnt oder wie auch man immer die Software schreibt. Und das Problem ist, dass man diesen Wahlbetrug eben viel leichter durchführen kann wie früher. Man muss nicht mehr den Wahlleiter bestechen, man muss nicht die ganzen Auszähler bestechen, man muss nicht so viel Stimmzettel fälschen und so weiter, sondern man muss nur eine Software schreiben und das EEPROM austauschen.
Und man ist allein, man hat keine Mitwisser.
Ja, pro Wahlbezirk halt, pro Wahlcomputer ist man allein. Und das macht das Ganze viel einfacher und vor allem, es ist viel schwieriger, einen Wahlbetrug aufzudecken, weil es gibt nichts, wie man das überprüfen kann, ob der Computer korrekt gezählt hat. Weil es gibt nichts Physikalisches, was man jetzt in der Hand hat, sondern es gibt nur die Software, die behauptet, auf meinem Touchscreen wurde so und so oft auf dieses Feld geklickt. Und es ist ein extremes Problem, dass Wahlbetrug tatsächlich ein akutes Problem einer Demokratie ist, sieht man auch in Deutschland. Dort gab es zum Beispiel 2002 einen Wahlbetrug in Dachau. Dort haben die Leute, so wenn ich mich richtig erinnere, Stimmzettel von Nichtwählern genommen und ausgefüllt und reingeschmissen. Und es ist aufgefallen, weil das Schriftbild auf diesen ganzen Stimmzetteln gleich war. Und damit konnte man nachweisen, dass bei der Wahl betrogen wurde und konnte die Wahl dann eben wiederholen und die Verantwortlichen eben dementsprechend bestrafen. Und bei einer Computerwahl wäre das nicht möglich gewesen. Es gibt der Chaos Computer Club ist sehr dick dabei bei dem Thema. Schaut einfach mal auf www.ccc.de, dort findet ihr alle möglichen Informationen. Und findet alle möglichen Informationen zu dem Thema. Angefangen hat das Ganze mit einer technischen Untersuchung von den Geräten.
In Holland?
Ganz früh hat er die Physikalisch-Technische Bundesanstalt diese Wahlgeräte ja freigegeben. Und an die bisschen Informationen, an die man rangekommen ist, an die hat man sich eben geheftet und hat sich das angeschaut und hat gemeint, oje, oje. Dann ist einer holländischen Hackergruppe es gelungen, so einen Wahlcomputer zu erstehen und haben sich den mal genau angeguckt. Und haben einfach mal kurzerhand Schach drauf portiert, weil der Hersteller der Computer hat ständig behauptet, das ist ja kein normaler Computer, das ist ja irgendwie hochspezialisiert. Läuft kein Schach drauf, deswegen haben sie kurz mal Schach drauf portiert, um zu zeigen, dass es eine Katastrophe ist. Und der Hersteller hat mittlerweile auch zugegeben, es ist nicht möglich, sichere Wahlcomputer zu bauen, hat er zugegeben. Und dennoch wird in Deutschland mit diesen Wahlcomputern lustig gewählt. Und das ist ein großes Problem. Die Massenmedien transportieren das noch nicht so wirklich. Es gab auf ZDF Online gab es was mir bekannt ist. Andere Quellen sind mir jetzt noch nicht bekannt. Spiegel oder sowas, die schweigen sich alle aus zu dem Thema. Auf jeden Fall, guckt mal auf www.ccc.de, da gibt es auch einen Comic. Der Wahlschrank, könnt man nach Wahlschrank googeln. Um das Ganze verständlich zu machen für Menschen, die jetzt nicht so wissen, was ein Computer ist, wird dort in dem Comic eben ein Wahlschrank gezeigt. Das ist einfach so eine Kabine mit Vorhang, wo ein Mensch drin sitzt, der nimmt den Stimmzettel entgegen, haut ihn durch den Schredder und macht ein Strichchen. Und am Ende gibt er die Liste raus mit Strichen und behauptet, so haben die Leute gewählt. Und so wie man diesem Typ in dem Wahlschrank vertrauen muss, dass er korrekt zählt, so muss man auch dem Computersystem vertrauen, dass es korrekt zählt.
Das ist einfach eine Blackbox.
Das ist eine Blackbox, genau. Okay. Ja, was soll ich jetzt sagen? Genau, es gibt jetzt noch eine Petition gegen Wahlcomputer. Und zwar, der Einsatz von Wahlcomputern ist eben in einem Bundesgesetz verankert. Und diesen Paragraphen, der das erlaubt, den fordern wir, dass der gestrichen wird. Dazu gibt es eine Online-Petition und ich fordere hier jeden auf, dem ein bisschen was an der Demokratie hier liegt, dass er diese Petition unterschreibt und die Informationen über die Petition weiterverbreitet. Die URL für die Petition ist ziemlich hässlich, die werde ich jetzt hier nicht vorlesen. Geht auf www.ccc.de und dort findet ihr, glaube ich, als zweiter oder dritter Punkt den Link zur Petition.
Wir werden ihn nachher auch auf die...
Wir werden ihn auch auf unsere Seite stellen. Genau. Ja, also, weiterverbreiten, bitte unterschreiben, weiterverbreiten und Druck machen. Und Druck machen bei eurer lokalen Presse. Keine Ahnung, irgendwo ein Käse-Schmierblatt aus dem Dorf. Vielleicht schaffen wir es irgendwie, dass dieses Thema doch transportiert wird in die Massenmedien. Hoffentlich, weil es ist ein sehr ernstes Thema und ehrlich gesagt, ich verstehe nicht, warum Wahlcomputer eingesetzt werden wollen. Ich sehe nur einen Grund und der wird sehr verschwörungstheoretisch. Es gab Leute, Experten, die sich damit auseinandergesetzt haben mit dem Thema und die sehen nur eine mögliche Form eines sicheren Wahlcomputers und es funktioniert so, dass der Wahlcomputer, nachdem ich draufgeklickt habe, was ich will, eben eine Quittung ausspuckt, wo drauf steht, sie haben folgendes gewählt und dann gucke ich mir die Quittung an und gucke, ob das tatsächlich das ist, was ich gerade gewählt habe. Und dann nehme ich die Quittung und schmeiße zum Beispiel eine Urne. So, dann habe ich den Vorteil einer elektronischen Wahl, dass ich schnell zählen kann und dass ich schnell die Ergebnisse habe und fehlerfrei zählen kann, wenn das Programm korrekt funktioniert. Ich habe aber immer noch die Möglichkeit, zumindest stichprobenartig herauszufinden, ob Wahlbetrug begangen wurde. Und wenn der Verdacht besteht eines Wahlbetrugs, dann kann ich immer noch die Quittungen hernehmen und diese von Hand nachzählen. Das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, wie man sicher mit Wahlcomputern arbeiten kann. Ja, aber ich weiß nicht, warum die nicht angestrebt wird. Wie gesagt, es wird ziemlich verschwörungstheoretisch hier. Eventuell verdient der eine oder andere ein bisschen was dabei. Eventuell ist es dem einen oder anderen ganz recht, wenn die Wahlen nicht mehr so ganz demokratisch sind. Irgendwie in die Richtung könnte es eventuell gehen. Okay. Ja, bitte, ganz wichtiges Thema. www.ccc.de, geht da hin, liest euch durch, macht euch selber ein Bild davon, wie ihr das seht. Und wenn ihr denkt, das ist wichtig und unterstützenswert, unterschreiben, weiterverbreiten, euren Freunden erzählen, bei der Presse anrufen, bei euren lokalen Politikern, geht denen mal richtig auf den Sack. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Okay, wir sind jetzt hier, wir haben im ersten Block quasi fertig. Um Dateisysteme geht es sofort. Um jetzt euch kurz zu erholen und damit ihr Gelegenheit habt, das alles nachzulesen, www.ccc.de
und auch zu wählen
und gleich zu unterschreiben. Genau. Wir brauchen 50.000 Stimmen, damit die Petition nicht von der Sekretärin abgeschmettert werden kann quasi, weil dann muss sie gehört werden. Ist eine wichtige Schwelle, die müssen wir erreichen. Also ran an die Tasten. Wir machen jetzt hier kurz Musik und sind gleich wieder da. Thank you. So, hallo, herzlich willkommen hier zurück bei Radio Free FM. Wir sind der Fredio, es geht bei uns um Dateisysteme. Ja, hier mal kurz Kopfhörer einstecken, weil heute haben wir bestimmt ganz viele Anrufer.
Also testen die SIP-URI.
Genau, geht auf irc.bn-un.de in den Channel Def Radio und testet dort mal unser VoIP-Setup, ruft hier an. Ihr könnt euch ganz normal ein klassisches Telefon nehmen, 938-6209, seid ihr auch hier.
0731 so. Für Ulm noch.
Genau, so jetzt vom, ja, aber hallo, wer das hört, hat entweder Netz oder ist in Ulmers Bereich, oder?
Ja, aber eventuell hat er gar keinen VoIP.
Das stimmt. Okay. Genau, es geht um Dateisysteme. Also, was ist überhaupt ein Dateisystem? Fangen wir mal ganz vorne an. Also, ein Dateisystem ist im Wesentlichen eine Verwaltung für Daten. Und zwar habe ich jetzt irgendwie auf meinem Computersystem eben Daten, die anfallen, die möchte ich gerne verwaltet haben. Ich möchte die irgendwo ablegen und später wieder lesen können. So, das ist so mal ganz allgemein gesprochen.
Ja.
Es gibt verschiedene Arten, das zu machen. Man geht eben her und definiert irgendein Modell, irgendein Datenmodell und arbeitet damit. Das klassischste Datenmodell, was eigentlich alle kennen, ist es eben mit Dateien zu arbeiten. Das heißt, ein Stück von Daten, von Binärdaten zusammen kriegen einen Namen. Und man liest sie dann irgendwie von vorne nach hinten durch. So. Und diese Namen werden dann auch typischerweise hierarchisch angeordnet, indem man eben spezielle Dateien definiert, die so Verteiler sind, eben die Verzeichnisse. Und dann gibt das Ganze so einen Baum. Das ist eigentlich das, was jeder kennt. Oder Ordner heißt es unter Windows oder sowas.
Genau. Oft wird auch als Aktenschrank zum Verdeutlichen für die Leute, die sich jetzt nicht so mit Computern auskennen.
Genau, die gehen zum Aktenschrank und wählen das richtige Schubfach aus und dann müssen sie dann noch suchen,
genau.
Und
so weiter.
Genau. Okay.
Sind halt verschachtelt dann.
Ja, beliebig tief, ja, oder genau. Eben nicht beliebig tief, je nach Dateisystem und je nach Datenmodell. Okay, es gibt aber auch andere Möglichkeiten, Daten bereitzustellen. Früher auf den Mainframes gab es sogenannte Records. Das ist so ähnlich wie Dateien, aber nicht hierarchisch, sondern flach. Ich habe einfach einen Klumpen Daten da abgeschmissen unter einem Namen und ich konnte von Record zu Record springen und den Record immer komplett auslesen. Das war damals eben genügte für die Zwecke, die man hatte.
Bei Tapes ist es zum Beispiel genauso, man liest halt...
Genau, bei so Bändern.
Genau.
Ja.
Bei, wer nicht weiß, was Tapes sind, einfach unsere Backup-Sendung anhören, da wurde das Ganze nochmal erklärt.
Das stimmt, ja. Dann gibt es auch andere Datenmodelle natürlich, und zwar dieses WinFS, dieses super-duper Dateisystem, was mit Vista hätte kommen sollen, wo sie es dann doch gelassen haben, weil die Benutzer wahrscheinlich damit nicht klargekommen wären oder sowas.
Und waren wahrscheinlich zu verbuggt und haben zu viel Entwicklung, hätten zu viel Entwicklungszeit wahrscheinlich reinstecken
müssen. Die hatten eine ziemlich coole Idee eigentlich, finde ich. Und zwar werden Daten in sogenannten Stores abgelegt. Und das ist eigentlich flach. Ich habe einfach eine riesige Halde, wo ich meine Stores reinkippen kann. Und die werden eben mit Metadaten angereichert. Zum Beispiel, das ist in einem P3-File, das ist in einem AVI-Container, das ist eine Textdatei. Und dann noch Zusatzinformationen, wie hier geht es nicht warum das, hier geht es nicht warum das. Diese Datei steht mit dieser so in Verbindung und so weiter.
Und das wird teilweise auch automatisch aus den Dateien rausgelesen, wenn es möglich ist.
Genau. Und dann habe ich, könnt ihr euch vorstellen, dann habe ich eine relationale Beziehung zwischen den Daten und dann könnt ihr euch vorstellen, wie ein SQL-Zugriff. Es ist, glaube ich, sogar Teil der SQL-Maschine da am Laufen, glaube ich, wenn ich es richtig weiß. Könnt ihr sagen, okay, hört mal zu, ich suche die Datei, also in MP3 ist es und der Sänger ist der und der und jetzt gruschelt mir mal die raus.
Oder im Text geht es um das und das. Das
genau.
Geht auch, weil ja Lyrics kannst du auch im ID3-Tag absteuern.
Genau, also ihr kennt ja das Problem, super Verwaltung, ja, ihr müsst verwalten, das ist so eine Scheiße. Das heißt, irgendwann habt ihr so einen Klumpen von vielen Verzeichnissen oder ein Verzeichnis mit 50.000 MP3s drin. Und um das Ganze eben verwaltet zu kriegen, gibt es eben dann eben die Idee, dass man relational darauf zugreift und eben sagt, okay, liefert mir mal alle Dateien, die und so weiter. Okay, wir wollen hier aber im Wesentlichen auf die hierarchischen Dateisysteme eingehen.
Eigentlich nur, oder?
Ja, eigentlich nur, bis auf das jetzt eben.
Ja, okay.
Weil das sind einfach die man am häufigsten antrifft.
Und ja, Lochkarten und Ähnliches werden heutzutage halt nicht mehr so häufig verwendet.
Ja, Uli und ich haben uns gestritten im Vorfeld, ob Lochkarten eine Art von Dateisystem sind. Ich bin mir nicht so ganz sicher.
Ich plädiere mal für ja.
Ja, je nachdem wahrscheinlich, wie man es definiert. Aber irgendwie habe ich ein Problem mit Schreiben oder so.
Aber obwohl, du kannst einmal schreiben.
Einmal, stimmt. Aber wie kann ich jetzt die richtige Lochkarte finden?
Du hast eine große Lochkarte, da ist Ding. Du musst von Hand wechseln.
Okay, super Dateisystem. Sehr feature-rich.
Ja, natürlich, man kann immerhin lesen.
Okay, also bei Dateisystemen geht es eben darum, dass man Daten irgendwo ablegt auf einem Medium, um sie dann wieder zu finden. Und jetzt ist es natürlich so, wie ihr euch vorstellen könnt, je nach Medium, das eben verwendet wird, muss ich irgendwie anders arbeiten. Jetzt wollen wir erstmal kurz vorstellen, was es für Medien so gibt. Okay? Ja. Also zum einen gibt es die ganz klassischen Festplatten.
Die kennt jeder.
Die kennt jeder. So, was ist bei Festplatten zu beachten? Was ist das für eine Umgebung?
Ja, das Problem ist, da treten mehr Sachen auf. Man muss entweder auf den Bus achten, oder ob jetzt, wenn da ein anderes Gerät gleichzeitig reinspeien will, dass die Schreibkommandos korrekt durchgeführt werden. Man muss den Cache beachten. Und ansonsten muss man eigentlich nicht so viel beachten.
Mhm. Das Wesentliche hast du jetzt voll vergessen, Uli.
Blöcke.
Nein, der ach so. Schwenkarm.
Ach so, ja.
Also bei Festplatten. Ja, genau. Also Festplatten. Hat jemand schon mal bestimmt so eine Diskette auseinanderbaut? Okay, da ist eben so eine Magnetplatte oder mehrere und die drehen sich so lustig und dann ist das so ein magnetischer Lesekopf und der wird mechanisch bewegt. Und diese mechanischen Bewegungen, die dauern natürlich Äonen im Vergleich zu elektronischen Zugriffen. Und deswegen muss ein Dateisystem, was eben auf einer Festplatte läuft oder mit einer Festplatte arbeitet, eben so gemacht werden, dass es möglichst diese Suchzeiten, diese Schwenkarmbewegungen minimiert.
Das könnte aber schon der Blocklayer für dich.
Wer auch immer das macht. Okay.
Das muss nicht unbedingt das Filesystem machen.
Man kann die Aufgabe auch weiter delegieren, korrekt. Aber soweit ich weiß, die Dateisysteme machen das. Zum Beispiel ein bisschen vorweggreifend. Reißer 4, ob 3, weiß ich gerade nicht, und XFS können sogenannte Extents. Da geht es darum, dass sie, wenn eine Datei angelegt wird, einfach mal mehr Platz reservieren. Und wenn dann später hinzugefügt wird, wird eben hinterhindert geschrieben. Und damit hast du die Daten auf der Platte nachher hintereinander und kannst sie hintereinander auslesen und sparst dir diese Schwenkarmbewegungen.
Ja.
Und so Geschichten. Oder eben dieses Allocate und Flush, dass Änderungen im Cache bleiben und erst wenn geflusht wird, weil das Betriebssystem sagt, so jetzt muss der Cache geschrieben werden, oder weil eine Transaktion committed wurde, wir greifen schon ziemlich vor, weil wir alles nachher noch erklären, erst dann werden die Daten am Stück geschrieben. So, und dann liegen die beieinander und sind schneller wieder auszulesen. Okay, ja, das sind Festplatten. Dann, was gibt's noch? Optische Datenträger, CD-ROMs.
DVDs,
genau. Dort hat man ähnliche Probleme wie bei Festplatten. Du hast auch deinen Lesekopf, der ist jetzt eben so eine Linse, ja. Und der muss auch bewegt werden. Und vor allem, was ewig dauert bei CDs und DVDs, ist die Zeit, bis die auf Umdrehungen kommen. Ich will jetzt zugreifen und mache das Gerät erstmal klack und läuft so hoch. Und irgendwann hat er den Speed erreicht und kann lesen. Also das nervt extrem. Okay, was können wir noch? Tapes haben wir vorher schon erwähnt. Eben so Bänder. Die haben die Eigenschaft, dass sie eben linear sind, wie so eine Kassette. Eigentlich genau. Sind es Kassetten, okay? Das
sind Kassetten, ja.
Ja. Und da wird auch magnetisch abgespeichert, aber ich kann dann sehr schwer wahlfrei zugreifen. Ich muss immer spulen.
Ja, genau.
Ihr kennt das von früher, wenn ihr Musik hattet auf der Kassette und es kam immer dieses eine blöde Lied, was ihr nicht leiden könnt, müsst ihr immer vorspulen. Und habt immer den Anfang vom nächsten Lied immer verpasst und so, weil man nicht wahlfrei zugreifen kann. Okay, Dateisystem extra für Tapes kenne ich jetzt gerade nicht.
Oh nö.
Ein Dateisystem extra für optische Laufwerke wird man nachher erwähnen, ist ISO 9660 und UFS. Obwohl die, wie gesagt, gar nicht so sehr sich unterscheiden von Dateisystemen für Festplatten. Das Einzige, was da gemacht wurde bei ISO 9660, ist eben, es zu standardisieren, damit ich eine CD, die ich unter macOS brenne, auch unter Windows lesen kann und so weiter. Aber ansonsten sind die jetzt nicht so, haben jetzt, glaube ich, keine speziellen Algorithmen bis auf. Ah, genau, doch, eins habe ich vergessen. CDs haben das Problem, dass sie leicht zerkratzen. Und damit gehen eben Informationen kaputt. Also anders wie bei Festplatten. Die gehen manchmal auch kaputt, aber nicht so einfach. Beim Transport zum Beispiel oder so. Und deswegen sieht das ISO 9660 Dateisystem vor, dass eine gewisse Anzahl von Daten eben Redundanzdaten sind. Da werden Reed-Solomon-Codes eingesetzt, soweit ich weiß. Und die helfen dann eben, Kratzer zu kompensieren und die Daten trotzdem lesen zu können.
Darüber gibt es auch ein Chaos-Seminar.
Ja, tatsächlich.
Du hast auch eins, da wurde das unter anderem erwähnt.
Ach, ja, das stimmt, über Informationstheorien, das Chaos-Seminar. Genau. Ja, korrekt. Ja, es geht um Kanalkodierung. Es sind Kanalcodes, die hier eingesetzt werden. Okay, dann was haben wir noch? RAM, genau. RAM einfach.
Einfach ein Filesystem im RAM, wo man da lustig drauf rumschreiben kann.
Genau, Vorteile davon? Schnell. Bock ist schnell, weil es ist alles elektronisch, also keine mechanischen Komponenten dran.
Nachteil?
Oder auch Vorteil, es ist flüchtig.
Genau.
Je nachdem, wie man sieht. Also, man kann jetzt nicht unbedingt sein Tagebuch im RAM.
Auf kann man auch, wenn man nie ausschalten.
Ja.
Und eingebaute USB.
Ja, dann kann man es vielleicht machen. Ja, wie gesagt, TempFS nennt sich das unter Linux. Da tut man es nur üblicherweise /temp drauf, damit es schnell ist.
Oder zum Beispiel irgendwie DevFS, also Dev liegt heutzutage drauf, UDev also.
Ja. Okay. Alles, was ich wiederherstellen kann oder nicht brauche, das legt man lieber aufs TempFS, damit es schnell ist.
Oder zum Beispiel, wenn man jetzt hier seine MP3-Sammlung denkt, dann ja, ich habe 16 GB im Rechner drin, RAM, dann. Und man braucht kurzzeitig Platz, weil das Terabyte ist schon voll, dann kann das noch kurzzeitig aufs RAM schieben, bis man sich entschlossen hat, dass man jetzt löschen will.
Super. Was haben wir noch für Dingens? Flash. Flash ist sehr interessant. Flash-Speicher. Also das, was die USB-Sticks üblicherweise haben, aber auch was viele Embedded-Systeme mitbringen. Flash ist ziemlich übel. Es ist billig und so weiter, es kann speichern und so weiter, aber der große Nachteil an Flash ist, dass die Löschzyklen eines Sektors begrenzt sind, also die Anzahl. Also so ein Flash organisiert in Sektoren, üblicherweise 32 oder 64 Kilobyte, tatsächlich Kilobyte, ist ziemlich heftig. Und ich kann jetzt, es kommt jetzt darauf an, ob ich NOR oder NAND Flash habe, aber so genau will ich da gar nicht einsteigen. Ich kann beliebig oft schreiben und schreiben bedeutet, ich kann aus einer 1 eine 0 machen, glaub. Oder andersrum, weiß gerade nicht sicher. Ich glaube, aus einer 1 kann ich eine 0 machen. Und ich kann hintereinander 50 Mal zugreifen und jedes Mal eine andere, aus einer anderen 1 eine 0 machen, das ist kein Problem. Wenn ich jetzt aber irgendwo eine 0 schreiben muss, wenn ich irgendwo eine 1 schreiben muss, wo eine 0 steht, dann muss ich vorher die Daten komplett sichern, muss den kompletten Sektor löschen, muss dann in RAM die Stelle beschreiben, wie ich sie haben will, und dann den kompletten Sektor zurückschreiben. Und dieser Löschzyklus, der geht nur, glaube ich, 100.000 Mal oder so. Hört sich jetzt total viel an, ist es aber nicht wirklich. Weil wenn ich zum Beispiel denke, dass ich auf einem Embedded-System irgendwie meine Logfiles schreibe oder sowas, habe ich ständig Schreibzugriffe, und dann läuft das System, keine Ahnung, alle 10 Sekunden einen Zugriff, dann ist das Ding in einem halben Jahr platt oder so. Ganz grob überschlagen, vielleicht stimmt es auch nicht so. Aber das ist so im Wesentlichen das Problem an Flash. Und deswegen gibt es Dateisysteme extra für Flash, die sogenanntes Wear-Leveling machen. Das bedeutet, die Abnutzung muss gleichmäßig sein auf den Sektoren. Und da gibt es eben ganz spezielle Tricks. JFFS2 ist da das bekannteste und das beste. Da kann ich nachher ziemlich viel dazu sagen, weil das habe ich mir genau angeguckt, weil ich das mal gebraucht habe. Ja, genau, Flash. Gut, dann, was auch noch sehr interessant ist, als Speichermedium quasi, ist das Netzwerk.
Ah, stimmt, genau. Man möchte ja irgendwo Dateien vielleicht freigeben, dass andere Leute auch drauf zugreifen können. Und dann gibt man das einfach mal im Netzwerk frei. Und da gibt es halt folgende Probleme. Was ist, wenn der Rechner mal nicht erreichbar ist? Was ist bei konkurrierenden Zugriffen? Es muss gelockt werden. Wie sieht es mit der Authentifizierung aus? Ist das jetzt überhaupt der richtige Benutzer? Darf der das überhaupt? Und so weiter. Wie gibt es vielleicht Caches, dass man nicht dauernd aufs Netzwerk zugreifen kann? Wie erfolgt die Datenübertragung und so weiter? Also da gibt es auch viele Sachen zu beachten, wo wir nachher noch ein bisschen weiter drauf eingehen.
Bei Netzwerken ist es schon so, dass wir hier einen Schritt gemacht haben, der sehr elegant ist, nämlich zu virtualisieren. Weil tatsächlich liegen die Daten, die ich über das Netzwerk erreiche, über mein Netzwerklaufwerk oder so, da irgendwann später doch wieder auf irgendeinem Medium wie einer Festplatte zum Beispiel. Aber es wird da eben virtualisiert und für mich als Benutzer sieht es aus, als ob das Netzwerk meine Ressource ist, wo die Daten liegen.
Und dann kann es sich zum Beispiel ein Netzlaufwerk verbinden und dann sieht es für das normale Programm sieht es aus, als wäre das ein normales...
lokale Festplatte.
Genau.
Jo. Okay, also Virtualisierung ist was sehr Spannendes. Wird man nachher auch ein paar Beispiele von virtuellen Dateisystemen bringen. Jetzt machen wir nochmal ein bisschen Musik. Wie gesagt, Musik ist von Mav. Schöne Grüße hier an dein Opa an dieser Stelle. Psst. Ja, wir sind gleich zurück. We'll be right back. So, herzlich willkommen hier zurück. Ich habe euch gewarnt, ich bin nicht verantwortlich für die Musik und ja, sie muss so.
Ich finde es gar nicht so schlimm, muss ich dazu sagen.
Ist eine Art von Kunst, würde ich sagen. So, okay, wir sind zurück hier.
Es muss nicht immer Metal sein.
Ja, hast du schon recht. Ich höre nicht nur Metal. Seit Neuestem höre ich Blues, yeah. Ich habe nämlich Internetradio entdeckt. Ich bin ja so lame. Ich habe es erst jetzt entdeckt, nachdem wir das hier schon lange machen. Aber ziemlich geil, nachdem ich hier die ganzen kommerziellen Radios im Äther und so genervt habe, habe ich jetzt Internetradios entdeckt und jetzt höre ich immer Blues. So. Okay. Blub. Wo sind wir jetzt? Genau. Dateisysteme. Wir wollen erstmal so grob abreißen, in was für Eigenschaften sich Dateisysteme unterscheiden können untereinander. Warum gibt es da eigentlich einen ganzen Stall voll? Weil wenn ihr mal guckt auf Wikipedia, auf der englischen Wikipedia gibt es so Liste von Dateisystemen und es ist echt übel, wie viel es da gibt. Gut, worin unterscheiden die sich? Zum einen haben sie verschiedene Limits. Die Limits beziehen sich zum Beispiel darauf, wie lang ein Dateinamen sein kann. Man kennt es vielleicht noch aus DOS-Zeiten früher, da konnte eine Datei maximal 8 Buchstaben haben. Dann musste ein Punkt kommen, da mussten noch 3 Buchstaben kommen für den Dateityp. Wie zum Beispiel letter.txt oder sowas. War sehr beschränkt, man konnte nicht wirklich viel damit machen, aber war halt damals so aus technischen Gründen. Weil das Dateisystem eben das nicht besser konnte. Die Anzahl der Dateien in Verzeichnissen ist für jedes Dateisystem anders. Es kommt jetzt darauf an, auf was das Dateisystem eben Wert legt. Die einen Dateisysteme sind gemacht für viele, viele kleine Dateien und die anderen Dateisysteme sind eher gemacht für eher wenige, aber dafür richtig fette, große Dateien. Und je nachdem sind die Algorithmen so gemacht, dass es eben für den einen oder den anderen Fall eben besser performt. Wenn man zum Beispiel mal jemanden fragt, der Admin ist bei irgendeinem Webhoster und die haben, keine Ahnung, Stücker 20.000 oder was weiß ich, wie viel Benutzer. Und für jeden gibt es eben ein Verzeichnis, wo seine Mails drin liegen. Dann braucht er einfach ein Dateisystem, was diese Flut von Dateien pro Verzeichnis eben verwalten kann. Okay, dann gibt es noch eine maximale Länge von Pfaden. Das bedeutet eben, wie tief kann der hierarchische Baum werden? Wie tief kann ich verschachteln? Mir sind gerade keine gängigen Dateisysteme, Uli, bekannt, wo das begrenzt ist. Die modernen sind alle unbegrenzt in der Tiefe, oder?
Ja, genau.
Ja, aber also früher gab es da Limits.
Ja, zum Beispiel bei HFS konnte man, glaube ich, nur 255 oder sowas
rauskommen. Ja, das kann sein. Okay. Dann, was, worin sich die Dateisysteme auch unterscheiden, ist aber eher eine Kleinigkeit, die erlaubten Zeichen in einem Namen. Das liegt einfach daran, wenn ich die Dateien irgendwie abspeichere, brauche ich eben Trennsymbole, um die eine Datei von der anderen vielleicht in der Verwaltung abzutrennen und dann brauche ich eben, dass diese Trennsymbole nicht in dem Namen vorkommen dürfen, ansonsten muss ich sie wiederum escapen oder so. Und dann waren sie früher knallhart und haben gesagt, keine Ahnung, zum Beispiel ein Slash, ja, darf zum Beispiel nicht vorkommen in einem Dateinamen, weil Slash ist der Trenner für Verzeichnisse.
Darf jetzt.
Unter Unix.
Unter POSIX ist, glaube ich, allgemein Slash.
Oder unter POSIX sogar, okay. Unter HFS ist, glaube ich, Doppelpunkt.
Mhm.
Und da gibt es eine ganz kuriose Sache unter macOS X 10, dass, wenn ich auf der Konsole arbeite, sehe ich die Slashes, weil es ist ja ein BSD und wenn ich auf dem gleichen Verzeichnis eben über den Finder gehe, dann sehe ich eben die Doppelpunkte und die werden eben passend von der Laufzeitumgebung ineinander umgesetzt und so. Ziemlich krudes Zeugs. Gut, dann gibt es noch eben Unterschiede in der Größe von Dateien. Frühere Dateisysteme wie FAT unter Windows hatten eben das Problem, dass ich glaube, weiß nicht, wie groß, ich habe die Limits vergessen. Ich kann mir keine Zahlen merken. Ja, 2 Gig war ziemlich immer eine Grenze.
Ja.
Und ja, mittlerweile sind sie bei Terra oder Hexabytes oder was weiß ich. Das liegt auch wieder einfach an der Verwaltung, wie viel Platz ich in der Verwaltung lasse, um die Länge einer Datei zu speichern.
Ja.
Und wenn es eben fest ist, zum Beispiel auf ein Byte, okay, dann ist halt mit 256 Einheiten Schluss, weil dann ist das Byte voll. Und moderne Dateisysteme, wie gesagt, haben quasi keine praktischen Grenzen mehr, sagen wir mal so. Ein weiterer Unterschied ist neben die Größe eines Volumes, also wie groß kann so eine X2-Partition überhaupt werden. Wie gesagt, früher auch wieder waren die Limits strenger, heutzutage sind sie...
kann man eigentlich ignorieren.
Man kommt nicht mehr ran,
so mit normalen Systemen.
Normalen Systemen nicht. Ja, vielleicht Google mit seinen Petabyte clustern, muss ja, da vielleicht was machen, aber...
Aber als normaler Anwender oder in der Firma normalerweise...
Langt. Aber wie gesagt, das ist auch etwas, woran sich Dateisysteme unterscheiden. Man kann jetzt eben Folgendes machen, wenn man sagt, okay, ich mache ein Dateisystem speziell für diesen Zweck und ich weiß, in diesem Zweck, das Volume wird nie größer wie, sagen wir mal, 2 Megabyte, weil ich arbeite auf einem Flash, da kann ich eventuell eben effizienter arbeiten, wenn ich harte Limits habe, wie wenn ich das alles irgendwie dynamisch mache. So. Dann, woran unterscheiden sich noch? In den Metadaten, die Sie zu einer Datei speichern können.
Ja, zu einmal gibt es zum Beispiel... Oh, also ich habe gerade gemerkt, ich bin ein bisschen zu weit vom Mikro weg. Einmal gibt es zum Beispiel ACLs, das sind so Zugriffsrechte.
Access Control List.
Genau, damit kann man einfach sehr frei oder feingranularo wie die normalen Unix-Rechte mit hier ONU, Group und ADDO kann er die Zugriffsrechte sehr besser beschränken.
Das sind glaube POSIX-Zugriffsrechte.
Ich glaube, oder?
Das mit Benutzergruppe und anderen.
Ja, ich glaube.
Ich glaube POSIX. Also es geht darum, zu einer Datei wird eben der Benutzer gespeichert, wem die Datei gehört quasi. Dann jeder Benutzer hat eine Gruppe und da wird eben zur Datei noch gespeichert, welcher Gruppe diese Datei angehört. Und dann wird eben gespeichert für Benutzergruppe und alle anderen, ob sie lesen, schreiben oder ausführen dürfen. Mhm. Und nur der Besitzer kann die Rechte ändern.
Ja, genau. Und so. Die ACLs sind einfach eine Erweiterung, dass man mehrere Eigentümer haben kann, mehrere Gruppen, Default-Einstellungen, was passiert, wenn eine neue Datei in dem Verzeichnis angelegt wird und so weiter.
Ausnahmen kann man machen. Man kann sagen, alle aus der Gruppe Radio dürfen, aber der Peter darf nicht.
Genau.
Und so Geschichten. Also viel, viel, viel feingranularer. Und es ist tatsächlich erstaunlich schnell der Fall auf einem Multibenutzersystem, dass die POSIX-Zugriffsrechte nicht mehr ausreichen, um das auszudrücken, was man haben will.
Ansonsten wird man in einer Gruppenvielfalt einfach erschlagen.
Ja, genau.
Dann gibt es noch weitere Metadaten, unter anderem Erstellungszeitpunkt, wann wurde die Datei überhaupt erstellt. Dann noch, wann gab es den letzten Zugriff, Access Time, auf die Datei.
Schreibend oder lesend.
Genau. Da ist halt das Problem, das kann eventuell zu Performance-Problemen kommen, wenn man jetzt ein System hat, wo oft auf eine Datei lesend zugegriffen wird, dann muss jedes Mal wird der Zeitpunkt abgedatet und das ist natürlich ein bisschen blöd für die Performance und deswegen kann man das dann auch bei den meisten Dateisystemen abschalten.
Genau. Unter Linux heißt es No-R-Time,
genau.
Die Mount-Option. Total. Dann lässt er das weg. Das braucht eh kein Mensch. Ernsthaft.
Normalerweise nicht, ne. Naja, vielleicht zum Beispiel, wenn du ein Temp hast und dann sagst, alle die Dateien löschen, wo ich die letzten 10 Tage nicht zugegriffen habe oder so.
Ja, vielleicht für sowas.
Ja.
Wo die zu schreibende Zugriffszeitpunkt interessant ist, ist beim Backuppen, wenn ich eben differenziell backuppen möchte, dann tue ich eben nur die speichern, die seit dem letzten Mal verändert wurden. Da ist es ganz interessant. Okay, aber so wirklich gebraucht habe ich das, glaube ich, noch nicht.
Ich auch nicht.
Also. Obwohl doch, bei meinem Spam-Filter brauche ich das, ehrlich gesagt.
Welche?
Ich arbeite mit Bogo-Filter.
Ach so, ja.
Und ich lösche, also ich tue jede Woche den Bogo-Filter neu trainieren und lösche davor Spam der älter wie ein halbes Jahr, damit er nicht ersäuft in dem ganzen Spam und trotzdem sich adaptiv an den aktuellen Spam anpassen kann, weil der verändert sich ja. Das ist echt ziemlich interessant. Es geht eine neue Woche los, dann hast du wieder einen neuen Typ von Spam. Dann sagst du ihm, okay, hör mal zu, hey, das ist voll Spam und so. Und dann merkst du mal, wenn er dann trainiert, fups, sind die weg.
Ja, das ist praktisch. Also, Bogo-Filter ist ein ziemlich cooler Spam-Filter.
Ja, finde ich auch.
Mal kurz vom Thema abzukommen. Was es dann auch noch gibt, als Metadaten, sage ich mal, sind so Alternate Data Streams oder Alternate File Streams. Bei macOS X nennt sich das zum Beispiel Resource Forks. Da waren einfach solche Sachen wie Icons oder selbst Default wird einfach in der Resource Fork abgespeichert und nicht in der eigentlichen Datei. Das ist sozusagen einfach aufgesplittet. NTFS unter Windows kann das auch. Das nennt sich dort Alternate File Streams. Nehme ich mal, wenn ich es richtig erinnere. Und das ist eigentlich ein kleines Problem gewesen, nämlich die Virenscanner haben nie die Alternate File Streams überprüft und dann hat man einfach zu einer Datei noch einen weiteren Stream hinzugehängt und dort war halt der Virus drin und das wurde von den meisten Virenscannern bis vor einem halben Jahr oder Jahr gar nicht entdeckt. So konnte man auch auf sehr einfache Art und Weise das Ganze verborgen, irgendwelche Dateien verstecken vor Leuten.
Was auch interessant war, wieder macOS 10, diese Kombi aus freiem BSD und drüber eben das andere Zeugs, das ist Mac, das Apple-Zeugs da. Wie gesagt, HFS oder HFS Plus wahrscheinlich, ja, genau. Kann so Resource Forks.
HFS auch schon.
Aber die System Utilities, wie zum Beispiel TAR, die waren eben so GNU-TAR oder sowas.
Sind nicht darauf ausgelegt, und mit Resource Forks umzugehen.
Genau, wenn man dann einfach gedacht hat, man macht sein Backup ganz cool mit TAR.
Dann ist man aufgeschmissen oder zum Beispiel na, kopiert mit Async oder
deswegen,
sowas.
Deswegen soll, wenn ich unterbreche, immer nicht nur Backups, sondern auch Restore testen.
Ja, übrigens das Programm, wo man wunderbar Resource Forks zumindest kopieren kann, nennt sich Dito unter OS X. Also,
okay, wusste ich nicht.
Ja, ich musste da mal so Backup machen.
Ha. Ja. Aber mittlerweile können sie es, glaube ich, die TARs.
Echt?
Die, ja, so wie ich mitbekommen habe, sei das kein Problem mehr. Aber ich kenne mich nicht so aus in der Mac-Welt.
Ah, okay. Vielleicht möchte irgendein Mac OS X-User, der sich damit auskennt, uns anrufen. Die Telefonnummer ist die 0731
938609. Vielleicht ist auch der Leidensdruck noch nicht hoch genug. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen bashen vorher.
Ah, okay. Also wir sagen jetzt schon absichtlich Mac OS X statt Mac OS 10. Vielleicht hilft das ein bisschen. Was natürlich ein toll ist, dass NTFS so Alternate File Streams kann. Ein Windows-Server kann man natürlich dann problemlos als Apple Talk-Server einsetzen, weil die Umsetzung von den Resource Forks ist ja ganz einfach. Die Resource Fork ist einfach ein anderer Data-Stream und schon ist der Mac-Server fertig.
Was mir auch gerade einfällt, sorry, ich glaube, Personal Firewalls hat eine Zeit lang das Problem. Du kannst ja angeben, ob die Applikation darf oder nicht. Mhm. Und der testet nur auf den Namen, aber nicht auf den Stream.
Ah, okay.
Dann konnte ich irgendwie an die Applikation den Stream ranhängen und den dann ausführen lassen. Der durfte dann. Irgendwie so ging das. Aber ich weiß es nicht mehr so wirklich.
Naja, Personal Firewalls haben sowieso ein anderes Problem, deswegen löscht sie lieber und.
Sag mal so, sie haben keine Daseinsberechtigung.
Ja, korrekt. Darüber gibt es auch einen Vortrag. Wir machen hier, glaube ich, gnadenlos Werbung für unsere Vorträge.
Genau, ulmccc.de/chaosseminar oder nur mal ulmccc.de und euch da durchklicken, Liste aller Vorträge und so, gab es mal lustige Dinge über Personal Firewalls.
Ja, und auch wie man dann den PC sicher macht, falls ich gerade Leute fragen, wie das
geht. Kommen wir mal zu Features von Dateisystemen. Worin unterscheiden die sich noch? Das eine, was sehr Unix-lastig ist, wahrscheinlich POSIX wieder, ich weiß nicht auswendig, sind die sogenannten Hardlinks.
Ja.
Da geht es einfach darum, dass derselbe Datensatz auf der Platte im Dateisystem an mehreren Stellen auftaucht. Das heißt, der Dateiname ist nur eine Indirektion auf das eigentliche Datum.
Auf die Daten,
genau. Und Hardlinks, dann kann ich eben sagen, hör mal zu, an dieser Stelle, in diesem Verzeichnis, legen die Datei an, die auf die gleichen Daten zeigt, wie die Datei, die da drüben liegt.
Vorteil davon ist, man braucht nicht mehr Platz, wenn man der jetzt irgendwie was einblenden will.
Ja, man muss sie nicht kopieren.
Genau.
So. Aber ehrlich gesagt, heutzutage, wer benutzt denn wirklich Hardlinks anstatt?
Warum nicht?
Ich weiß nicht. Sag mal, warum?
Naja, das Problem bei Hardlinks ist halt, dass du auf Salzsystem selbst beschränkt.
Also zum einen, genau, die arbeiten eben mit Inode-Nummern. Inode sind so quasi so die Durchnummer, also die Verwaltungsinformation einer Datei ist der Inode unter Unix typischerweise. Und die werden halt durchnummeriert und für jede Partition wird eben neu, für jedes Dateisystem wird neu nummeriert. Und weil in dem Hardlink nicht genug Platz ist und eben nur der Platz für eine Inode-Nummer da ist, kann man nicht auf eine andere Partition oder auf ein anderes Dateisystem referenzieren. Deswegen sind Hardlinks eben immer nur lokal zur Partition, genau, oder zum Dateisystem. So. Das ist ein fetter Nachteil. Aber hey, anschafft, selbst wenn ich nur eine Partition habe, wenn man jetzt Hardlinks anschafft.
Ja, zum Links.
Sind viel besser.
Naja, wieso?
Sind viel flexibler. Also, da gibt es
eben. Naja, der Vorteil ist zum Beispiel, wenn du dann die eine Datei löscht, die Originaldatei, dann ist ja immer noch der als andere da. Die wird erst dann gelöscht, wenn auch gelöscht wird.
Voll super.
Ja. Also, ich find's toll.
Echt?
Naja, ich hab's noch nie gebraucht.
Ich auch nicht.
Naja, also, ihr sollt nicht die Augen verschließen, nur weil man bisher noch nichts eingesetzt hat.
Es gibt ein mächtigeres Konzept, sag ich mal.
Bist du gleich mächtig?
Nein, das kann über Partitionsgrenzen hinweg. Softlinks oder Symlinks, Symbolic Links. Da habe ich eben in der Datei, wo der Pfad von der eigentlichen Datei drin steht, also so ähnlich wie ein Zeiger, könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr C programmieren könnt. Ich sehe dort, wo ich hin muss. Und da kann ich. Genau, eine Referenz.
Können auch die Java-Leute.
Okay, dann können sie Java-Leute auch verstehen. Okay, danke. Ja, und die Referenz, wie gesagt, blub, jetzt habe ich den Faden verloren. Ah, genau, die kann einfach irgendwo ins Dateisystem zeigen mit einem Pfad und es kann dann eben alles Mögliche sein. Ich bin nicht begrenzt auf die.
Correct.
Das Dateisystem. Okay, dann, was manche Dateisysteme eben leisten noch zusätzlich, ist das sogenannte Journaling. Also, ich will das mal ein bisschen erklären, das Problem. ich habe Verwaltungsinformationen zu meinen Daten. Und diese Verwaltungsinformationen, die sind aus Performancegründen oft redundant. Ich tue nämlich an mehreren Stellen vielleicht, oder wie soll ich das erklären, jetzt so ziemlich abstrakt. Auf jeden Fall, ihr könnt es euch vielleicht mal so vorstellen, wenn ich jetzt was ändere in Dateisystem, muss ich an mehreren Stellen in der Verwaltung Updates machen, nicht nur an einer einzigen. Zum Beispiel, die Datei wird vergrößert, dann kommen eben noch 20 Blöcke dazu und die muss ich jetzt alle nacheinander eintragen in der Verwaltung, dass sie jetzt zu der Datei auch noch gehören. Ich muss sie vielleicht noch untereinander verlinken, damit ich von dem einen Block schnell zum nächsten finde und so weiter. Keine Ahnung, wie auch immer das Dateisystem arbeitet. Und wenn ich jetzt gerade dabei bin, so ein Update zu machen und in dem Moment bleibt die Kiste stehen, zum Beispiel ein Freeze,
Stromausfall.
Oder Stromausfall oder Kernel die Putzfrau Panic. Will gerade Staubsaugen, hat deswegen den Stecker gezogen.
Oder DOS-Attacke.
Oder eine, ja, was auch immer, die Kiste bleibt auf jeden Fall stehen. Dann habe ich eine kaputte Verwaltung und wenn ich dann das Ding wieder starte, dann passiert Beliebiges, weil dann eben die Verwaltung inkonsistent ist und er bemerkt es vielleicht nicht. Deswegen gab es früher Programme wie File System Check für X2.
Gibt es immer noch für X3.
Die eben beim Starten drüber gegangen sind, wenn sie gesehen haben, es wurde nicht sauber runtergefahren, da gibt es einen Flag, das wird gesetzt. Und wenn es eben nicht gesetzt ist, wissen sie, es war ein Absturz. Und dann gehen sie drüber und radern über das komplette Dateisystem und gucken, ob die Verwaltung konsistent ist. Und wenn dann irgendwas passiert ist, kann er es entweder vervollständigen, wenn er weiß, was zu tun ist, oder wenn er es eben nicht so weiß, kann er sagen, na gut, ich habe die und die Blöcke gefunden, ich weiß nicht genau, wo die hingehören, ich schmeiß mal das ins Lost and Found Verzeichnis, guck sie selber an.
Mach, was du willst.
Und dann kannst du von Hand die Datei wieder zusammenstöpseln eventuell.
Mach sowieso niemand, man tut einfach dann
neu installieren, genau, restore, wenn meins hat.
Ja, natürlich hat meins.
Okay, ja, und eben um dem Problem zu begegnen, gibt es eben Journaling-Dateisysteme. Die arbeiten folgendermaßen: Es wird erst in ein sogenanntes Log, in so ein Journal, reingeschrieben, was getan werden wird. Dann wird es gemacht und dann wird im Log eingetragen, okay, erledigt. Und wenn jetzt erst das Log auf der Platte landet und dann die Änderungen gemacht werden, dann kann ich bei einem Crash, beim Aufwachen merken, huch, da ist noch ein unerledigter Eintrag im Log und kann dann entweder rückgängig machen oder zu Ende führen, je nachdem, um was es gerade geht, ob ich die nötigen Informationen habe. Und dann kann ich eben beim Booten sehr schnell erkennen, aha, hier und hier ist ein Problem, klack, klack, gefixt, weiter geht's. Weil ein Problem von diesem File System Check war auch, dass es so ewig ging, weil er echt über alles drüber muss.
Vor allem die Platten wurden größer und
ja, dann... Es dauert ewig, es dauert 5 Minuten, 10 Minuten oder so.
Und vor allem beim Servern ist es relativ lustig, läuft mal so 365 Tage, Neustart, ja, es sind mehr als 20 Tage seit dem letzten Reboot vergangen,
Seit dem letzten Mount.
Jetzt seit dem letzten Check, nee, Check war es, oder?
Oder Check.
Genau, seit dem letzten Check. Und dann hat er auch nochmal komplett...
Und zwar immer gerade dann, wenn man die Downtime sehr kurz halten muss, passiert es.
Ja, deswegen kündigt Downtimes, also Sessions, wo es eine Stunde ungefähr gehen soll.
Sag eine Woche.
Okay. Ist realistisch. Wir sprechen aus Erfahrung. Wer mehr darüber wissen will, darüber gibt es auch ein Chaos-Seminar.
Aber noch keine Videos. Mike musste bis jetzt Diplomarbeit machen.
Ja.
Aber jetzt hat er sie fertig. Und jetzt holt er nach. Also.
Es kommt schon noch.
Also. Bald. Bald ist es soweit.
Dann habt ihr auch was zu lachen.
Okay. Ja, jetzt machen wir mal kurz hier nochmal Musik. Wir haben jetzt ziemlich lang geredet hier. Dann werde ich nochmal was zu dem Journaling sagen und zu sonstigen Features und Eigenschaften und so weiter von Dateisystemen. Und dann kommen wir endlich mal dahin, dass wir Dateisysteme vorstellen, die wir so kennen, wie die arbeiten.
Ich glaube, wir werden heute relativ wenig Filesysteme vorstellen, wenn
Warum?
Ich gerade nicht so Zeit zu sehen.
Ach, passt schon. Wir müssen schnell im Reden.
Ach so, okay, dann ciao.
Mach schnell, ciao.
Okay, tschüss, bis gleich.
So, herzlich willkommen hier zurück bei Radio Free FM. Wir sind Def Radio. Informationen über uns findet ihr unter www.defradio.de.
Yeah!
Übrigens,
das war nicht abgesprochen.
Wir haben jetzt unseren Stream-Server am Laufen und das Device heißt tatsächlich Def Radio. Finde ich ziemlich cool.
Das war auch das Problem. Ich habe ja versucht, das einzurichten. Dann habe ich mal nach /dev/radio gesucht und dann haben wir.
Du meinst mir Ruhe in Google weg oder was?
Ja, genau.
Finde ich keine Hilfe mehr. Das ist blöd. Stimmt, das ist echt blöd. Okay, unser Stream, wenn ihr dort in dem Stream ein Rauschen hört, das liegt am Empfang. Der Streaming-Server empfängt die Sendung über Radio, also über Funk, über UKW. Und die Antenne ist noch nicht so toll und wir haben da keinen so einen tollen Empfang, deswegen rauscht es.
Aber immerhin haben wir jetzt ein Setup hingekriegt, dank dem Bürgernetz.
Genau.
Wir werden da übers Bürgernetz wahrscheinlich auch mal eine extra Sendung machen.
Wenn wir mal hoffentlich mal einen von diesen schüchternen, lichtscheuen Wesen hier.
Also, Paul, die Ei, kommt mal.
Peter.
Watahasi auch.
Wir kleben hier auch alles zu, dass nicht so hell ist.
Kommt einfach mal vorbei, wir beißen nicht. Naja, meistens nicht.
Okay, Stream. Wie gesagt, nächste Woche wird's, zur nächsten Sendung, besser gesagt, wird's hoffentlich besser.
Wir versuchen es
mal. Haben eine gescheite Antenne. Okay, zurück zu Dateisystem. Also.
Das war's falsch, findest
du? Ja, ich weiß. Danke.
Bitte.
Dateisysteme. Wir waren vorher bei den Features von Dateisysteme, beim Journaling. Ich will das nochmal kurz aufgreifen, weil da gibt es noch was Interessantes zu sagen. Also wie gesagt, das Journaling sorgt dafür, wenn es korrekt arbeitet, dass eben dass das Dateisystem selber immer konsistent ist. Das bedeutet, die Verwaltung ist nicht kaputt.
Der Inhalt der Dateien kann aber
genau, kaputt sein. Das ist wichtig zu wissen. Bei den meisten Dateisystemen wird aus Performancegründen die Daten nicht gejournalt. Weil sonst muss ich alles wirklich doppelt schreiben und so muss ich nur die Verwaltungsinformationen doppelt schreiben, das geht ein bisschen schneller. Und deswegen, mir ist auch, glaube ich, kein Dateisystem gerade bekannt, was die Daten tatsächlich journalt. Und deswegen gibt es eben das Problem, wenn ich gerade was schreibe und in dem Moment schmiert die Kiste ab, ist das Dateisystem zwar konsistent, das heißt die Dateigröße stimmt und so weiter.
Man kann es normal mounten,
genau,
und keine Fehler.
Aber eventuell sind die Daten korrupt, kaputt. Und XFS hat da ein Feature, ich weiß nicht, ich bin mir echt nicht so sicher, was ich davon halten soll. Also XFS macht folgendes, es merkt dann beim Journal Replaying, dass die Datei so korrupt ist, die ist irgendwie so halb geschrieben, halb nicht. Und damit da kein Scheiß passiert, tut es einfach mal alles ausnullen.
Aber man kommt trotzdem noch an den Dateinhalt dran, muss man dazu sagen.
Tatsächlich, wie? Ich hab's nicht geschafft.
XFS, Dump und
ja, ich hab's versucht. Okay, vielleicht bin ich jetzt blöd.
Okay, wahrscheinlich kommt man ran. Ich formuliere es
also so. Ich bin nicht rangekommen. Wenn man rankommt, ist cool. Das weiß ich jetzt nicht.
Also so wie ich es gelesen habe und einige Leute mir berichtet haben, kommt man ran.
Also ich kenne es halt vom Opera, ja. Der hat da sein lustiges Cache-File offen und wenn man dann einen Crash hingelegt hat und es ist ausgenullt, dann reagiert Opera darauf mit 100% CPU und bläst voll rum.
Hey, aber immerhin besser als wenn nur...
Hm?
Oh. Okay, nicht gut.
Wenn er es einfach lädt, meinst du?
Ja. Ja,
an die weiß ich so genau. Das war für mich dann ein Grund, von XFS wegzugehen, aber vielleicht habe ich es auch wirklich nur nicht verstanden. Okay, soviel zum Journaling, das ist wichtig zu verstehen. Okay, noch ein paar Features von Dateisystemen. Also für mich ist es eigentlich selbstverständlich, aber da es auch ein bisschen komische Dateisysteme gibt, ist es ein extra Feature, und zwar, ob es case-sensitive oder insensitive ist. Also unter DOS-Zeiten früher und unter Windows-Zeiten vor NT.
Also mit FAT.
Mit FAT, genau, danke. Ist eben die Groß-Kleinschreibung hat keine Rolle gespielt, ob ich jetzt einfach war die gleiche Datei. Und das ist ein bisschen komisch, ehrlich gesagt, finde ich.
Das ist übrigens auch lustig, deswegen hat Samba zum Beispiel so ein Ding, sowas dabei, wenn du, dass es alle Dings ausprobiert.
Alle möglichen Kombinationen.
Ja, genau, oder falls die Datei
nicht existiert.
Ja.
Oh je, ich verstehe. Also du greifst von einer Unix-Kiste aus zu, wo du auf Groß- und Kleinschreibung achtest. Und wenn's
auf die Unix-Kiste drauf zu und dann...
Ah, genau. Okay. Und wenn es sie nicht gibt, probier da durch. Lustig. Ich finde ja nicht so viele Möglichkeiten.
Nö,
geht. So. Okay. interessant. Und dann gibt es Dateisysteme, die scheißen zwar auf die Groß- und Kleinschreibung, aber immerhin machen sie nicht kaputt. Also es gibt Dateisysteme, die schreiben dann einfach immer alles klein, aber es gibt auch Dateisysteme, die schreiben so, wie du es geschrieben hast. Aber beim Lesen, also beim Zugreifen, ignorieren sie es. Das nennen sie dann Case Preserving. Ja, dann auch interessant, das gab es früher in der VMS, glaube ich, wenn ich jetzt, weiß nicht, Tobi, du musst jetzt hier
einfach an.
Musst schreien oder anrufen.
0731 93.
Nein, vielleicht stimmt es ja auch einfach, dann brauchen wir gar nicht intervenieren.
Achso, okay,
stimmt. Und zwar so ein File-Change-Log, dass ich so eine Art Versioning habe im Dateisystem, dass ich sagen kann, ich will von der Datei die Version von vor 3 Stunden, dass ich nicht extra in SVN oder in CVS brauche, sondern dass mein Dateisystem das schon kann.
Ja, ich glaube, das war bei VMS.
VMS kann das.
Ja,
schon,
genau.
Schon seit Jahren.
Und jetzt gibt's
ZFS kann das, oder? Echt? Ich dachte, nicht?
Okay, ich nehme es zurück,
ich weiß es nicht.
Aber oh, die bauen jetzt sowas Ähnliches in den OS X ein, wobei das nicht vom File-System ist, sondern über die Applikation, wenn ich es richtig Erinnerung habe.
Okay, dann ist ja langweilig.
Ja.
Wenn es Dateisystem ist, kann ich es halt fett.
Ja.
Das und zwar pro Datei kannst du einschalten und so Geschichten.
Fischowitsch, VMS und so.
Genau. Handbuch, Schrank voll oder so ähnlich. Okay.
Wohnzimmer.
Dann, was manche Dateisysteme, vor allem im Embedded-Bereich, leisten, ist das sogenannte XIP, Execution in Place. Das bedeutet, wenn ein Programm ausgeführt wird, muss es nicht vorher ins RAM geladen werden, sondern die Text-Area von dem Executable, die bleibt auf der Platte und wird von der Platte gekratzt oder eben vom Flash oder wie auch immer. Und das spart einfach RAM. Und wenn ich mehrere Instanzen davon habe, teilen die sich alle die Text-Area auf der Platte und ich verschwende kein RAM dann.
Ja, brauchen wir heutzutage halt nur bei im Embedded-Bereich.
Ja, wo es halt RAM teuer ist oder begrenzt. Dann, manche Dateisysteme bieten von Haus aus schon Verschlüsselung an.
Ja, links kann es, glaub, in TFS, wenn ich es richtig erinnern habe, aber
benutzt kein Mensch, oder was?
Ja, genau, und das ist...
Ist es pro Datei oder pro Volume?
Datei.
Okay, interessant.
Wenn ich es richtig
erinnere. Ach stimmt, habe ich auch mal was gelesen. Aber es gibt so ein Masterpass oder irgendwie das Admin immer.
Kommt
so,
drauf an, kommt drauf an, in welches File-System und was weiß ich. Darüber hatten wir auch schon mal, glaube ich, geredet.
Deswegen weiß ich es vielleicht.
Ja, wir hatten eine Defödi-Sendung zum Thema Verschlüsselung. Wir machen heute Werbung für Defödi und Chaos-Seminar. Unglaublich. Und da wird das Ganze noch näher erklärt. Ja, es ist halt praktisch, wenn das File-System das von sich aus machen kann, reicht die Maustaste sagen, encrypt, fertig.
Ja.
Nett.
Und über das User-Passwort oder irgendwie so.
Ja, oder zum Beispiel über das User-Zertifikat.
Okay. Ja, nett. Was manche Dateisysteme auch können, sind sogenannte Transaktionen. Wer aus der Datenbankwelt kommt, der wundert sich eh schon lange, was Dateisystem überhaupt heißen soll, weil im Endeffekt ist ein Dateisystem eine Datenbank.
Eine hierarchische Datenbank.
Typischerweise eine hierarchische. Aber es ist auf jeden Fall eine Datenbank.
Korrekt.
Und deswegen ist es auch ziemlich lustig, finde ich, wenn Leute eben für die einfachsten Anwendungen, die sie haben, irgendwie ein MySQL installieren, weil nimm doch das Dateisystem, weil dazu ist da, das ist eine Datenbank. Und Moin Moin zum Beispiel, das Wiki macht das. Finde ich ziemlich cool. Da kannst du im Dateisystem die Seiten irgendwie, wenn was schief läuft, immer noch
zugreifen. Naja, wenn man sich nicht mit dem Admin-Interface auskennt, kann man einfach auch -rf/
machen. Und ich finde diese ganzen Flat-Files für irgendwelche einfachen Web Geschichten
ist auch
genau das Richtige, ehrlich gesagt. Wie gesagt, da die eben hierarchisch sind meistens und vor allem nicht relational, ist eben zum einen sind sie nicht so platzsparend, weil sie nicht relational sind und zum anderen ist der Zugriff vielleicht ein bisschen aufwendiger, weil ich nicht so eine coole SQL-Engine habe, die dann mir drunter das alles rausfiltert und rausselektiert.
Ja, zum Beispiel kannst du ja nicht sagen, ich möchte die vom Datum A1 bis 10 oder so.
Doch, mit Find.
Ja, und natürlich. Das ist dann portabel und so.
Ja, ich muss halt alles nachskripten und so weiter. Das sehe ich dann schon ein, klar.
Ja, aber wenn man Python oder so hat, dürfte das relativ leicht gehen. Da hat man ja Zugriff auf Start und bla.
Wie gesagt, man macht es ja und das klappt ziemlich gut. Und ich finde es sehr, sehr cool.
Nanoblogger macht es ja auch.
Nanoblogger, ja.
Auch sehr cool.
Okay, ja, aber jetzt zurück zu Transaktionen.
Was anderes. Es gibt, weil du gerade gesagt hast, dass File-System eigentlich eine Datenbank ist.
Ja.
Große Datenbanken verzichten deswegen auch teilweise auf File-Systeme
und gehen nicht nochmal extra durchs File-System, genau, sondern direkt auf die Platte.
Genau, weil sie sowieso ihre Daten auf dem Block-Device einfach schreiben können und selbst wissen, wie sie es am besten verwalten können. Und
die Features, die sie brauchen, die bauen sie nach.
Genau.
Und zwar so performant für ihre Zwecke, genau.
Extra für sich ausgelegt. Und das ist halt der Vorteil, dass man jetzt nicht nur nochmal durch eine extra Datenbank, durch eine extra Schicht muss.
Genau.
Das macht zum Beispiel Oracle und DB2, glaube ich.
Postgres bestimmt auch.
Ne, ich glaube nicht, aber da sind sie dran. Schabi, melde dich mal. Wir wissen es gleich. Also
9386299, also ich würde darauf wetten, dass du Postgres eine Partition geben kannst, wo er seine Tabellen ablegen kann.
Ich dachte, da sind sie erst dabei.
Echt? Das ist aber mager.
Ja, also Schabi ruft gleich an und dann wissen muss. Also.
Oder er meldet sich im IRC.
Moment, wir schauen gerade nach. Okay, der Stream laggt wohl, also wir haben noch keine Antwort.
Ja, der Delay, ich glaube, bis zu 30 Sekunden in dem Stream, ehrlich gesagt.
Achso, sollen wir jetzt 30 Sekunden kurz üben?
La 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 la.
Hey, nein.
Ich wollte jetzt eigentlich ein anderes Lied, Uli. Ich wollte jetzt von Jeopardy. Da geht genau 30 Sekunden. Egal.
Okay, machen wir weiter.
Ja, genau, machen wir Transaktion. Darf ich jetzt endlich mal was zur Transaktion sagen?
Ja.
Okay. Jetzt meldet sich Shabi. Sag gleich was zur Transaktion. Shabi sagt, kann im Moment nur im Dateisystem.
Ja, das ist
aber mager. Ja, okay. Ich hätte mir einen Arsch drauf verwendet, weil. Na gut, okay. Gut, ja, Transaktion. Was sind jetzt Transaktionen? Es gibt manchmal Zugriffe, unter Datenbanken ist es ganz normal, im Dateisystem eben nicht, die eben zusammengehören irgendwie. Ich will 3-4 Dateien gleichzeitig umbenennen, alle. Und ich will jetzt nicht, dass die ersten zwei umbenannt sind und die dritte nicht, weil es hat gecrashed dazwischen zum Beispiel. Wo das zum Beispiel interessant ist, wenn man mit Debian installiert, das Debian-Paket installiert, dann muss der an einigen Stellen die Dateien hinlegen, muss in seiner Verwaltung eintragen, das Paket gibt's jetzt und so weiter, was weiß ich. Und das gehört eigentlich zusammen, weil entweder das Paket installiert oder eben nicht. Und eine Transaktion erlaubt es eben, das so ein Geflecht von vielen Zugriffen scheinbar automat zu machen. Also entweder ganz oder gar nicht. Das heißt, ich sage zum Dateisystem, hör zu, jetzt beginnt eine Transaktion. Und dann sage ich, okay, die Datei anlegen, das hier ändern, hier reinschreiben, das machen, das machen, das machen. Ende der Transaktion. Und dann wird die Transaktion eingespielt. Und zwar so durch das Dateisystem, dass wenn ein Crash passiert, beim Aufwachen entweder die Transaktion zu Ende geschrieben wird oder rückgängig gemacht wird. Die Teile, die schon geschrieben wurden.
Ich dachte, das funktioniert nur auf einzelne Schreibzugriffe, dass es garantieren kann, dass der Schreibzugriff durchgeführt wird. Oder gibt es das wirklich?
Oh, ich habe mich gar nicht so genau angeguckt. Für mich ist es klar, was Transaktionen sind.
Nein, eigentlich war es soweit.
Also Reiser 4 kann das.
Ja, aber so normal, so wie ich es verstanden habe, ist es nur für einen Schreibzugriff. Also nicht, dass du sagen kannst, jetzt hier Transaktion und dann Stopp, sondern.
Aha.
Okay.
Langweilig.
Nein.
Ich weiß es nicht genau.
Wir haben jetzt ein Problem, ruft an. 0731.
Wenn ihr es wisst, glaubt uns auch.
938-6299.
Genau.
Also wir wären jetzt froh. Wir sind jetzt hier gerade in einem.
Ich war mir nicht sicher, weil was sind Transaktionen sonst? Also für mich, also okay. Okay, vielleicht irre ich mich jetzt auch. Ich dachte, ja, fett endlich. Und das ist übrigens auch einer der Gründe, warum es Probleme mit dem Linux-Support für Reiser 4 gibt. Weil unter Linux arbeiten alle Dateisysteme über das sogenannte VFS, Virtual File System, das ist die API für Dateisysteme. Und die API hat einfach keine Funktion für so Transaktionskram. Und deswegen ist Reiser 4 eben, passt es nicht einfach so rein in die Linux-Welt. Und das ist mit einer der Gründe, warum die sich da rumstreiten, ob das jetzt irgendwie aufgenommen wird oder nicht. Aber okay, egal.
Okay,
lest selber rum, da gibt es ewige Flames dazu.
Shabi hat gerade gemeint, Reiser 4 hat komplette Transaktionen, also.
Komplett, so wie ich gesagt habe.
Hört sich mal damit jetzt wohl so an.
Okay.
Wir werden jetzt hier übrigens keine Reiserwitze reißen.
Nee. Werden wir nicht. Wir werden uns zurückreißen. Zurückhalten.
Das war ein Freudscher.
Das war ein Freudscher, ja, genau. Okay, gut. Reiser, das ist ein sehr politisches Thema da. Das machen wir jetzt gar nicht auf, das Fass. Vielleicht mal eine eigene Sendung, werden wir Shabi einladen. Shabi ist nämlich jemand, der vom absoluten Reiser-Fan zum absoluten Reiser-Gegner geworden ist, glaube ich, so wie ich das verstanden habe. Okay.
Genau, falls ihr auch irgendwelche Berichte habt über irgendein Filesystem, ruft an.
Genau.
Wir hatten bisher noch keinen Anruf.
Das ist mager, echt?
Wir hatten. Ja, unsere letzte Sendung lief so gut und dann das, also ich bin ein bisschen enttäuscht von euch.
Aber wir haben auch noch viel, viel Themen hier und es ist schon halb, also vielleicht ist es auch besser, wenn sie nicht anrufen.
Naja, vielleicht zwingen sie uns auch dann das Thema schneller. Egal, wir kommen.
Wir machen weiter noch ein, zwei Features und dann geht's mal endlich los hier. das sogenannte Tailpacking. Es ist folgendes, ich habe irgendeine Granularität auf dem Medium, auf dem ich speichere, zum Beispiel auf Platten sind es eben die Blöcke. Irgendwie 512 oder 32 Kilobyte oder was es da gibt. Und die Blöcke muss ich halt immer, wenn ich sie mal angefangen habe, muss ich sie beschreiben. Und das ist eben meine Granularität. Und jetzt habe ich eben die sogenannte interne Fragmentierung. Wenn der letzte Block nicht voll beschrieben ist, weil die Datei einfach aufhört, dann verschenke ich den Rest. Und es ist so ein Mittel über alle Blöcke hinweg immer die Hälfte eines Blocks. Und wenn ich da mal hochrechne, sind das schon ein paar MB, die ich da verliere.
Ja, und ein paar viele MB ist
teilweise. Ja, je nachdem, wie groß die Platte ist. Und Tailpacking ist jetzt eben folgendes, dass das Dateisystem es supportet, dass eine Datei oder Teile einer Datei ans Ende von so einem Block noch rein.
Genau.
genommen werden können.
Zum Beispiel kleine Dateien wurden direkt reingepackt, wenn es noch reicht, oder dann einfach fangen dort schon an.
Das macht die Verwaltung komplizierter und kostet zur Laufzeit eben
ein bisschen
was. Zeit, aber dafür spart es Platz. Und wie gesagt, je nach Zweck, wenn es eventuell der Platz sehr rar ist, ist es gut, Tailpacking zu machen.
Es ist halt immer ein, es ist eigentlich immer ein Trade-off zwischen Performance und dann Ausnutzen von.
Genau, und Effizienz.
Ja, genau.
Ja. Okay, dann manche Dateisysteme können Compression, also wie sagt man, komprimieren.
Ja, genau. NTFS also, zum Beispiel.
On the fly, du kriegst es gar nicht mit. Da gab es doch früher, unter DOS gab es irgendwie so Double Space Zeugs.
Keine Ahnung.
Also, doch, da gab es was, so Double Space, und dann konnte man, hat man auf einmal doppelt so viel Platz gehabt. Die haben auch mit Kompression gearbeitet.
On the fly. Ich kenne bloß Double RAM oder wie das hieß, wo bloß die Anzeige manipuliert hat.
Super.
Ja, sind einige große Computerzeitschriften damals drauf reingefallen.
Ja.
War relativ lustig. So.
Double RAM. Wie soll das gehen? Komprimieren, yeah. Tolle Idee.
Ja,
Patent anmelden. So.
Ja, NTFS kann das unter anderem. Dann gibt es einige andere Filesysteme, Linux-Filesysteme, zum Beispiel SquashFS, RAMFS, die das können. Es gibt X3-Erweiterung, die das kann. Oh wow, wir haben hier neue Funktionen entdeckt. Man kann hier im Studio Licht machen.
Super, Oli.
Nein, und es gibt halt einige Dateisysteme, die das unterstützen. Vorteil davon ist halt, man spart Platz auf der Platte.
Und bezahlt Laufzeit.
Ja.
Aber also, Embedded vielleicht, immer der muss immer herhalten
oder,
hier.
Oder
für alles, was komisch ist, ist Embedded immer das Beispiel.
Live-CDs.
Oder Live-CDs, ja, eventuell.
Ja.
Der Zugriff auf die CD-ROM dauert eh schon so ewig, dass es egal ist, ob dazwischen noch dekomprimiert wird.
Und notfalls machen einfach 2RAM, wo einfach alles in das RAM gespeichert wird und gut ist.
Okay, Lisa meint gerade, jetzt haben wir die Bürgernetz leider wieder verschreckt, weil man hier Licht anmachen kann.
Achso, scheiße.
Also ich baue die Lampe nachher ab, okay.
Also wenn ihr reinkommen wollt, liebes Bürgernetz.
Ja, machen wir nachher. Wir haben noch viel zu tun hier.
Also,
dann habe ich vorher schon erwähnt, zwei Features noch und dann sind wir nicht fertig mit Features. Aber ich finde es sehr interessant, ehrlich gesagt, was eben manche können und manche nicht. Und je nach Zweck und so, ziemlich geil. Die sogenannten Extents, eben was ich vorher gesagt habe, dass ich eben so einen kompletten Slot mal anlege und den eben mit der Zeit fülle, wenn die Datei eben größer wird. Verbraucht zwar ein bisschen mehr Platz, weil meistens baue ich vielleicht doch nicht den Platz, den ich anlege. Dafür liegen dann die Datenlinien auch auf der Platte. Genau, und das andere war eben dieses Allocate on Flash, dass ich das Zeug so lange wie möglich noch im Cache halte und erst wenn es geschrieben werden muss, dann dafür linear schreibe. Mir fällt gerade noch was ein zum Thema Journaling, ehrlich gesagt.
Ja.
BSD macht kein Journaling, BSD macht Soft-Updates. Also dieses FFS, Fast File System, oder alias dafür ist Unix File System. Die arbeiten eben nicht mit Journaling, wo ich eben, so wie ich vorher erklärt habe, das mache, sondern mit Soft Updates. Und Soft Updates funktionieren so, ich habe mir das angeguckt, das ist ziemlich kompliziert, die machen die Metadaten-Updates so, dass es nicht inkonsistent werden kann, das Dateisystem. Also man muss ziemlich tief rein in das Ganze, um das zu verstehen. Und ein Nachteil ist eben auch, dass es schwer ist, neue Features hinzuzufügen in das Dateisystem, weil man sich dann darum kümmern muss, wie man die jetzt soft updaten kann. Dafür braucht es so im Schnitt weniger Schreibzugriffe, ist die Idee. Und jetzt stellt sich die Frage, geht es eigentlich immer, dass man immer konsistent ist, egal was passiert? Nein, es geht nicht. Aber die Fälle, wo es dann inkonsistent ist, die sind nicht so schlimm, weil da ist einfach Platz allokiert auf der Platte, der nicht benutzt ist. Also ich verschwende kurz Platz, okay? Und dann kann ich während der Laufzeit meinen File-System-Check anschmeißen, der den dann wieder freigibt, den Platz. Quasi so eine Art Garbage-Collector, wenn man so will. Und ja, das ist der Weg, den eben dieses FFS2 geht.
Mhm.
Soft-Updates. Ziemlich komisches Zeugs, finde ich irgendwie.
Übrigens, was mir gerade noch als Feature eingefallen ist, ZFS hat ein relativ cooles Feature. Es kann Prüfsummen zu Blöcken schreiben und kann dann feststellen, ob an dem Block irgendwas verändert wurde und kann dann auch wieder zumindest Teile wiederherstellen. Und Volker, wenn du uns treten willst, ruf an. Die Telefonnummer ist 0731 938 699.
So, so viel zu Soft-Updates. So, jetzt sind wir hier endlich mal durch mit diesem leidigen Feature-Thema. Jetzt wollen wir hier endlich mal Dateisysteme raushauen. Aber es war erstmal noch kurz ein bisschen Musik, oder?
Ja,
Lied noch. Haben wir, glaube ich, noch von Math?
Wir haben, glaube ich, mehr Lieder als wir brauchen.
Also nochmal, wer Math vermisst, der ist unerwarteterweise der Geburtstag seines Opas dazwischen gekommen. und deswegen ist er heute nicht da. Aber die Musik hat er trotzdem geliefert. Wenn es sich komisch anhört, es muss so. Bis gleich.
Also ich find's gut.
Willkommen hier zurück bei Radio Free FM. Wir sind Def Radio und es geht bei uns um Dateisysteme.
Jetzt kommen wir wirklich so weit, dass wir langsam auf Dateisysteme direkt eingehen.
Ja, aber es war doch sehr interessant, fand ich jetzt alles,
ja. Oder? Und sehr souverän,
kasperig. Jetzt gucken wir uns mal an, was für Dateisysteme wir so kennen. Also da gibt es einmal die Klassiker, okay? Die Klassiker sind FAT, X2, HFS und eben UFS. Also FAT ist eben das billigste, was Windows zu bieten hat. X2 ist das billigste, was die Linux-Welt zu bieten hat. HFS ist das billigste, was...
Und das älteste auch.
Ja, und ja, was macOS zu bieten hat. Mhm. Und eben UFS ist verwandt übrigens zu X2 ziemlich und es ist auf den BSDs unterwegs. Okay. Die können aber alle noch nicht so wirklich viel Features und so weiter, das sind halt ziemlich alt.
Ignorieren wir einfach mal.
Damals hat man es aber auch noch nicht so gebraucht. Also die passen schon alle, sind schon alle ganz okay. Aber zum Beispiel Journaling kann keins von denen und so weiter. Okay, dann gibt es eben modernere Dateisysteme, wie zum Beispiel X3. X3 ist zu X2 kompatibel und man kann quasi zu einem laufenden X2 das Journal dazu schalten. Das ist sehr praktisch, man muss nicht neu installieren, wenn man früher ein X2 hatte, einfach klack mit Tune 2FS oder sowas, das Journaling mit anschalten. So, und dann hat man X2 mit Journaling, sprich X3. X4 ist noch eine Erweiterung zu X3, kann jetzt noch neuere Features, ich habe es jetzt vergessen.
Ich glaube, mehr
größere Daten kannst und was genau. Noch was, ich habe es vergessen, verdammt. Okay, wurscht. Auf und jeden dann, Fall.
Wenn ihr es wisst.
Noch eine Runde gepimpt halt.
Ja, genau. Quasi. Pimp my file system.
Okay, dann gibt es Alternativen dazu. XFS ist von
SGI,
oder? SGI, korrekt. Früher auf einem AIX, glaube
ich. Genau.
Und dann irgendwann portiert und unter GPL freigegeben. Schon ziemlich alt, die Codebase.
Ja, ich glaube über 10 oder 10 Jahre mindestens.
Ziemlich gut getestet und ziemlich auch feature-rich, kann Journaling und so weiter, ist sehr performant.
Kann die Extents und...
Kann Extents, ja. Dann gibt es JFS, kann auch Journaling, das ist von HP, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Oder nein, IBM, Entschuldigung.
IBM direkt.
Von IBM. Aber ich habe zu JFS nicht so viel Informationen gefunden. Heißt halt Journaling-File-System und es macht halt Journaling. Und bisher, ich habe es jetzt hier laufen auf meinem Notebook, hatte ich noch keine Probleme damit. Jetzt mal abwarten, was die Erfahrung so mit sich bringt.
Wann die USV versagt, dann wissen wir mal.
Genau. Dann eben HFS Plus ist seit macOS 10.
2 kann es auch Journaling. Und was halt daran relativ witzig ist, finde ich. Es gibt noch einen HFS-Swapper für die Leute, die alte Macs benutzen, wo es noch kein HFS Plus gibt. Und da steht dann nur drin, da gibt es eine Datei, where have all my files gone, wo es dann einfach erklärt wird, was für eine Version man jetzt einsetzen muss für ein macOS, dass man jetzt an seine Dateien kommt. Typisch Mac halt, wo das ein Jahr rankommt.
Ich muss mich korrigieren, XFS lief auf Erix.
Ah, okay.
Auf AIX.
Der IX hinten raus, das ist so.
Das haben alle, Uli.
Ich weiß.
Fast alle. Okay, danke, Shabi. Ich muss das jetzt hier korrigieren. Okay, machen wir mal weiter. Blob, was haben wir hier noch?
NTFS kann auch schon anlegen.
Genau, NTFS ist das Dateisystem von Windows NT
und
NT-Familie. Kann dann auch endlich Dateirechte. Zugriff, Benutzer und so weiter.
Sehr, sehr feinkanularer als
was? POSIX ACLs. Sind es RCLs, oder? Von Anfang an gewesen, oder?
Ja, soweit
okay.
Ich weiß.
Okay, also
das Filesystem ist ja, soweit ich weiß, von so VMS-Typen mit.
Das kann sein, ja. Windows NT hat eh sehr viel mit VMS, glaube ich, zu tun, so wie ich das mitbekommen habe. Okay, ja, also X2 und so weiter, die anderen, wo ich vorher gesagt habe, die alten und so, die konnten Zugriffsrechte schon. HFS konnte auch Zugriffsrechte, oder?
Nein, ich glaube nicht.
Nicht? Okay, das weiß ich jetzt nicht genau. Okay, und NTFS eben dann kam später und dafür dann halt gleich mit ein Packen mehr Features. Okay, Compression haben wir schon gesagt, können sie.
Ja, und Alternate File Streams.
Okay, langweilig. Machen wir mal weiter. Sehr interessant sind Dateisysteme für Flash. Da will ich kurz ein bisschen was erzählen. Die arbeiten nämlich anders. Die arbeiten nämlich log-orientiert. Und zwar funktioniert es so, wie gesagt, bei Flashes muss ich aufpassen, wie oft ich einen Block lösche. Und deswegen arbeitet ein Flash, das JFFS2 arbeitet so, dass es Dateien einfach... Also das sieht den ganzen Flash als Ringpuffer und schreibt einfach immer hinten dran. Und ein Eintrag für die Datei, der weiter hinten steht, überschreibt implizit den Eintrag, der weiter vorne steht. Und das heißt, ich muss vorne nicht explizit löschen, sondern ich mache es halt lazy, faul. Ich tue immer, wenn ich was ändern will, das immer hinten anhängen und hinten anhängen und hinten anhängen. Und wenn ich dann vorne angekommen bin und es ist dann voll, dann fange ich an, die alten zu löschen, die schon implizit überschrieben wurden. Und so durch immer im Kreis rumarbeiten. Und damit wird garantiert eben, dass das Flash gleichmäßig abgenutzt wird. Und die JFFS2 macht nur ein bisschen interessantere Dinge. Es gibt bei einem typischen Installation Dateien, die nie bewegt werden, ja, zum Beispiel die Libraries, die installiert wurden, und es gibt eben Dateien, die oft verändert werden und damit auch bewegt werden im Flash. Und die arbeiten eben so, dass ab und zu so eine Datei, obwohl sie nicht geändert wurde, dann doch auf einen anderen Sektor kommt, damit der Sektor eben auch mit abgenutzt werden kann. Das ist ziemlich ausgeklügelt, was sie da machen. Ja, sehr interessant. Dann, was haben wir noch? Netzwerkdateisysteme, was kennen wir da? Man kennt den Klassiker NFS unter Unix, Network File System.
Genau.
Arbeitet mit dem Portmapper, also
SunRPC. Früher, also bis NFS 3. Und dann haben sie sich mal hingesetzt und so die Designschwellen von NFS ein bisschen beseitigt, wie das zum Beispiel auf dem Client authentifiziert wird und nicht auf dem Server.
Ja, das war immer ein Problem. Also wenn der Client zum Server gesagt hat, du, ich bin frei der Root, dann hat er gesagt, okay, alles klar.
Nein, der Server wusste es gar nicht, dass der... Er hat einfach die normalen AC als die normalen Rechte übertragen und dann musste das alles auf dem Client erfolgen, auf Kernel.
Ja.
Also der hat gar nicht gesagt, ich bin Root, sondern der hat einfach
draufgeschrieben.
Ja, genau.
Okay.
Wenn er es ignoriert hat. Pst.
Okay. Ja, ich verstehe. Also Server hat einfach alle Schreibzugriffe angenommen. Okay. Gut. Und gibt es eben NFS 4 jetzt dann?
Ja, genau.
Was es beseitigt hat,
genau, diese Probleme. Und dann das Ganze läuft jetzt über TCP. Und nicht mehr über UDP selbst, und dann braucht man jetzt keine externen Programme mehr für Slocking und was weiß ich was alles.
Man kann Kerberos verwenden zur Authentifizierung?
Ja, genau. Also alles total neu, hübsch, Hype und so.
Besser einfach.
Ja, geht pimpt.
Dann der nächste Klassiker, den man kennt, ist eben Samba oder CIFS, auch so genannt. Da geht es einfach um die Windows-Freigaben. Und ja, kennt auch jeder, so rechte Mausklick auf den Ordner freigeben und so weiter. Und da kann man eben dann mit Samba drauf zugreifen. Und Samba ist eben, wie gesagt, eine freie Implementierung von diesem Dienst. Und ziemlich genial, wie schnell die immer sehen. Am Anfang mussten sie es, glaube ich, re-engineeren, wenn ich noch richtig in Erinnerung habe, Uli.
Ja.
Und wie schnell die es immer hatten. Und dann hatten
sie... Es ging teilweise schon ein Stück, gerade wo zum Beispiel Windows XP rauskam, da hatten sie irgendwie das... Ich glaube, das Passwort irgendwie verschlüsselt übertragen wird, hatten sie per Default dann, und dann gab es zunächst Probleme, aber das hat sich dann alles gelöst, also.
Okay. Ja.
Und das ist halt jetzt relativ cool mit Samba, dass es Mitglied in einem Active Directory Netz sein kann, aber es kann auch nicht Active Directory Server sein, aber das lösen sie gerade mit Samba 4, da sind sie kräftig dran am Arbeiten.
Also Samba quasi für die Integration von, sagen wir mal, Unix-Servern und
Windows-Clients,
ja. Samba, eben sehr vorteilhaft.
Samba ist sehr, sehr schön, die haben auch ein paar nette Sachen, wie die haben noch extra so ein Virtual-File-System, kannst du irgendwelche Module reinhängen, zum Beispiel, dass wenn du irgendwas auf deinem Share löscht, dass es dann in den Papierkorb verschoben wird oder sonst irgendwas. Also sehr, sehr schönes Design eigentlich.
Okay. Gut, dann kommen wir jetzt mal zu ein bisschen abgefahrenen Dingen, und zwar zu virtuellen Dateisystemen quasi. Da gibt es unter Linux gibt's eine API, die nennt sich Fuse, F-U-S-E, File System in User Space. Die Idee dahinter ist es, dass meine Dateisystemimplementierung nicht im Kernel läuft, sondern im User Space. Und das hat zum Beispiel den Vorteil, dass ich alle möglichen Bullshit machen kann, ohne mir großartig Security-Gedanken um die ganze Kiste machen zu müssen, weil ich nicht im Kern laufe. Zum einen... Also ein bisschen die Idee von Microkernels, dass eben solche so Zeugs raus ins Userland geht.
Was man dadurch natürlich auch machen kann, ist zum Beispiel, der Kernel steht unter GPL. Es gibt Filesysteme, die nicht unter GPL stehen und unter einer zu GPL inkompatiblen Lizenz, wie zum Beispiel das ZFS, das ist, glaube ich, die Sun Open Source Lizenz oder so. Und dann kann man natürlich über diesen Weg kann man dann auch
das ranhängen.
Genau, ohne jetzt, dass man in die Lizenzprobleme reinkommt.
Okay.
Das Problem daran ist halt dann natürlich Performance.
Ja, es muss halt nochmal...
Ja, genau.
Der Zugriff geht einmal in den Kern, vom Kern wieder raus...
Und dann wieder zurück.
Und dann wieder zurück, ja. Aber, wir stellen jetzt hier ein paar vor, und für die ist es, glaube ich, alles ein bisschen irrelevant,
die
Performance.
Ja, vielleicht für das eine Wikipedia-FS.
Also das eine ist SSHFS.
Ja, genau.
Die Idee dahinter ist eben, dass wenn ich auf eine Kiste SSH-Zugriff habe, dass ich dann mein Home auf diese Kiste quasi bei mir lokal mounten kann. Und darunter passiert halt einfach bei jedem Zugriff, oder weiß nicht, wie sie es jetzt genau machen, auf jeden Fall eine ganz normale SSH-Verbindung. Sehr praktisch. Genauso gibt es auch FTP-FS und alles Mögliche. Was anderes, sehr interessantes, ist das Gmail-FS. Also das war ja damals als Google 1 GB Platz für jeden, der für jeden, der einen Mail-Account bei denen hatte, zur Verfügung gestellt hat.
Heutzutage sind es, glaube ich, schon zwei.
Ja, immer, ich glaube, immer ein bisschen mehr wie die Konkurrenz oder so.
Ja, genau.
Die können
sich's leisten, ganz ehrlich, mehrere Riesen, Clash, was soll's.
Die ärgern die anderen halt gern ein bisschen. Und dann kam eben die Idee auf, dass man dieses Gig eben verwenden könnte. Und dann hat jemand GmailFS geschrieben, was einfach, ich glaube, tatsächlich über Mails die Daten hin und her, oder? Nein, über IMAP.
Über IMAP,
sorry, ja, und damit über Mails.
Okay, ja.
Quasi in die Datei angelegt habe, hat er sich selber eine Mail geschickt oder irgendwie sowas.
Aber was man dann natürlich nicht vergessen sollte, dass die Daten dann vielleicht verschlüsselt ablegt, weil Google ja drüber geht und sich den Inhalt mal anschaut.
Ja.
Was aber sicherlich auch interessant ist, wenn man dann ins Webmail reingeht und sich das Ding anschaut, was für Werbung man dann für die Datei, wenn man die E-Mail liest, angezeigt kriegt. Ob man dann vielleicht irgendwie so Passwort-Recovery angezeigt kriegt oder wie das abläuft, ich weiß es nicht.
Ein anderes sehr lustiges Dateisystem ist Wikipedia-FS.
Ja, das ist so, wenn das down und north mit dem Browser auf Wikipedia-Seite rumzusurfen und was weiß ich, man kann das ganz normal mounten und dann kann man einfach sagen, kann man mit einem Editor zum Beispiel VI Cat aufmachen und dann wird der Artikel Cat geöffnet und man kann sich den anschauen. Man kann ihn auch verändern und dann wird er hochgeladen und published.
Wir haben vorher AFS vergessen.
Ah, oh, AFS ist toll. End to File
System. Also zurück zu Network File System, bitte.
Ah, genau. Also AFS ist das End to File System. Das ist ziemlich cool. Das ist ein Komplettpaket eigentlich, was alle Sachen behandelt, von teilweise Zeitsynchronisation bis über Benutzerverwaltung, verwendet auch Kerberos, bis zu Caches auf den Clients. Die Clients selbst haben Caches wo für die Performance. Das ist einfach ein verteiltes Filesystem, wo relativ gut durchdacht ist und eigentlich auch sehr schön.
Sind die Daten weiterhin auf einem Server? Einem zentralen Server?
Ja, aber du kannst mehrere Server natürlich
redundant reinhängen.
Ja, genau.
Okay.
Die können sich auch synchronisieren.
Gespiegelt oder geteilt?
Gespiegelt, wenn ich es richtig erinnern habe.
Okay, cool.
Sehr cool, ja.
Ja, okay. Zurück zu Fuse.
Achso, genau. Genau. Was relativ witzig ist, finde ich, das Wikipedia-FS cache die Artikel, dass es nicht jedes Mal dann runterladen muss. Und der Autor selbst meint, wenn er den Artikel löscht, also im Artikel, this only removes the article from the directory, not from the site, hopefully. Also es ist, wo er ist sich selbst wohl nicht ganz so sicher, wie er es implementiert hat. Also ihr solltet da nicht so eure im Sturm machen, wenn ihr ein paar Artikel angeschaut habt. Spaß, nein. Einige andere Sachen gibt es zum Beispiel noch, was interessant ist, ist zum Beispiel Bluetooth-FS. Da kann man einfach sein Handy über Bluetooth mounten. Auch sehr nett, kann man dann auf seine Kontaktdaten oder auf seine MP3s oder was weiß ich was zugreifen. Und dann noch gibt es andere so Pseudo-File-Systeme in Userspace, sage ich mal. Zum Beispiel solche Händler von Desktop-Environments wie zum Beispiel KIO oder das Gnome-Pendant, das weiß ich gerade nicht beim Namen, das kann dann auch solche sein wie, man gibt fish:/// ein, irgendwo in einer KDE-Programm und dann wird darüber per SSH wird drauf zugegriffen und was weiß ich, was alles.
Das geht aber nicht durch den Kern, das macht.
Genau, ist deswegen
KDE so selber.
Genau.
Was du noch vergessen hast, ist WebDAV.
Achso, ja, genau, das ist einfach, wo man ganz normal reinmounten WebDAV sich holen kann. Dann ist
muss
das
mal erklären, was WebDAV ist vielleicht?
Nein, ich setze es als bekannt voraus.
Okay.
Dem geneigten Zuhörer sei es selbst als Übungsaufgabe überlassen, rauszufinden, was WebDAV sei.
Übungsaufgaben?
Ja.
Sind wir in der Schule oder was?
Ja.
Oder im Lehrbuch?
Ja. Hallo, guck mal, wie viel wir noch haben.
Wie viel haben wir denn noch? 10 Minuten haben wir noch.
Ja, das wird.
Das reicht.
Okay. Ruft mal an. Ganz ehrlich, es kann nicht sein, dass wir eine Sendung jetzt haben ohne Anrufer. Die Telefonnummer ist die 0731 938-299.
Irgendwann. Was er hier verschweigt, ist, dass er seine SIP-Nummer jetzt nicht mehr erwähnt.
Ja, genau.
Jetzt hat er einfach während der Sendung irgendwann unter den Tisch fallen lassen.
Ja. Naja, es ist sowieso so, es hat noch nie jemand angerufen über SIP, deswegen.
Es funktioniert nicht.
Ja. Ja, okay, ich geb's. Es funktioniert nicht. Aber hey, ruft trotzdem an.
Okay, wurst jetzt.
Ihr könnt uns auch anreden im Chat. Wir sind im irk.inulm.de, Channel Dev Radio.
wir haben hier noch ein paar coole Dateisysteme, die wollen wir vielleicht noch nennen. Zur Implementierung von Dateisystemen sagen wir mal nicht so viel. Das ist alles ziemlich abstrakt. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, wie ich im Radio erklären soll, wie jetzt ein B-Plus-Baum genau funktioniert und so weiter.
Ja, zeichne es bitte an die Tafel.
Genau. Ja, es gibt halt verschiedene Implementierungen, ich weiß nicht, ich glaube, schwer jetzt hier das rüberzubringen. Also die einen arbeiten mit Tabellen, FAT zum Beispiel, wo eben so eine Bitmap, und da ist jeder Block hat eine Nummer, und in der Bitmap gibt es dann für jeden Block eben eine Stelle, und da steht eine 1 oder 0 drin, wenn es besetzt ist oder nicht. Und dann sind sie noch untereinander verkettet, dass wenn ich am Ende von Block 15 bin, steht da irgendwie irgendwo dran, es geht in Block 25 weiter und so weiter. Und das ist total billig. Nachteil ist, dass es übel fragmentiert, also die Dateien zersplittern, die mit der Zeit, wenn ich Dateien immer anlege und lösche und so weiter, sind sie auf der ganzen Platte verteilt. Und das Problem ist eben, dass ich dann langsam bin beim Zugreifen, beim Lesen und aber auch Platz verschwende durch die Fragmentierung.
Übrigens, ja, was ich jetzt erwähnen wollte, weil mich gerade jemand herausgefordert hat, Wikipedia-FS ist natürlich bei Krümmel dabei, also... jemand meinte gerade, dass es vielleicht im Zusammenhang steht zwischen Krümmel-Count und dem Anrufen, deswegen erwähne ich noch mal kurz Krümmel.
Also, okay, wenn du sie provozierst mit Krümmel, rufen sie an, meinst du?
Ja, so, geh doch nach Hause, jetzt lass mal die Krümmel-Leute.
Okay, alles klar. Ja, dann andere arbeiten eben nicht mit so Tabellen, sondern die versuchen, also eigentlich fällt mir gerade auf, es hat sehr viel Verwandtschaft zur Freispeicherverwaltung, wenn ich jetzt meinen Heap managen muss, um eben mit Malloc oder eben New oder wie es auch immer heißt, Speicher zu finden. Und die ähnliche Strategien finden sich eben in Dateisystemen auch wieder, dass ich eben versuche, möglichst große Bereiche dann zusammenhängen und dann indiziere ich die und dann habe ich da so einen Baum, so einen Suchbaum, wo ich dann eben einmal indiziert nach freiem Speicher oder freiem Platz und einmal indiziert nach Stelle oder so eben schnell finden kann und so weiter. Ja, so Kram. Egal. Gehen wir mal auf die speziellen Dateisysteme, die es noch gibt. Wir haben vorher TempFS angesprochen. Haben wir schon erklärt, was es ist. Also im RAM dann quasi, mein Dateisystem.
UDEV setzt drauf auf und legt dort seine Devices ab.
Genau, weil es ist einfach unnötig, die auf Platte zu speichern. Weil beim Action Boot muss es eh wieder anlegen.
Korrekt. Und es ist problemlos möglich, sie wieder herzustellen.
Genau, weil sie konstant sind. Okay, dann, was ziemlich geil ist UnionFS.
Ja.
UnionFS macht folgendes: Man kann viele verschiedene Dateisysteme drunter besitzen, die können auch teilweise die gleichen Verzeichnisse und so weiter haben, und die werden dann virtuell zusammengeführt zu einem Dateisystem, und dann kann ich den einzelnen Dateisystemen drunter Prioritäten geben, und wenn das in Datei in zwei Dateisystemen drunter existiert, wird der Inhalt angezeigt, der in dem höher prioren Dateisystem existiert, und ich kann dann manche Dateisysteme als read-only markieren, und wenn dann geschrieben wird, wird halt auf den Next Prioren, den man schreiben kann, wird es hingepappt.
Ist halt relativ praktisch
dann. Sehr abstrakt jetzt, ja. Beispiel?
Für Live-CDs.
Genau. Was macht man? Ich habe meine Installation auf der CD. So, ich habe jetzt meine Knoppix. Ja, damit hat es angefangen, glaube ich. Und die haben die ersten großen Bekannten, die das verwendet haben.
Knoppix verwendet Krümmel auch.
Krümmel ist ein Knoppix-Derivat.
Hat nicht mehr so viel gemeinsam.
Und zwar ganz einfach, ich habe die Installation auf der CD. So, jetzt fehlt aber gerade das eine Paket, was ich noch gern hätte. Netz habe ich, jetzt will ich es installieren. Apt-get install. Scheiße, ich kann nicht schreiben. Verdammt.
Mount-to-Mount-TempFS.
Und da muss ich voll kompliziert rummachen. Und mit UnionFS ist halt ziemlich geil. Die legen einfach ein Temp-File-System drüber. Und wenn ich jetzt eben apt-get install mache und jetzt anfange auf Dateien zu schreiben, werden die beim Schreibzugriff erkannt, hoch auf das CD-ROM kann ich ja gar nicht schreiben, und dann wird eben auf das TempFS geschrieben, fertig. Das macht das UnionFS. Oder was auch ziemlich geil ist, ich habe einen USB-Stick, auf dem die Daten für mein Home quasi drauf sind, dann stecke ich den rein und der wird ins UnionFS mit aufgenommen, und dann kann ich tatsächlich auch mir was merken über verschiedene Boots von Knoppix. Sehr praktisch zum Beispiel für Online-Banking. Online-Banking empfiehlt sich eben, ein möglichst nicht kompromittiertes System zu verwenden. Und da ist echt ziemlich geil, man hat ein Read-Only-Medium, wo die Installation drauf ist, wie zum Beispiel in Knoppix. Und dann schmeißt es rein, und auf dem USB-Stick hat man dann die Daten für den Provider drauf, damit man nicht jedes Mal die Telefonnummer vom Provider eintragen muss und so weiter.
Darüber haben wir auch schon.
Haben wir auch schon, echt tatsächlich.
Okay. Live-CDs.
UnionFS. Ja, aber echt haben wir das.
Ja, da kam auch das Thema auf.
Okay, blub. Was haben wir noch? Wir haben noch Compressed File Systems, also Dateisysteme, die darauf spezialisiert sind, möglichst klein zu werden.
Die komprimieren dann alles, nicht nur den Inhalt. Und die wollen wir jetzt vorstellen zumindest.
Und die können eben nicht mehr beschrieben werden, soweit ich weiß. Ja, Read-only.
Zumindest die beiden, die wollen wir jetzt vorstellen.
Ja. Und der Einsatzzweck für die ist zum Beispiel Init-ADs.
Oder wiederum Live-CDs, wo man halt Platz sparen muss.
Genau, wo man eh nicht schreiben kann, weil es eine CD-ROM ist. Also Init-ADs haben wir schon erklärt, was es ist. Da geht es halt darum, dass der Kernel schnell bootet, weil die Init-AD klein ist zum Laden.
Genau, einfach, er lädt die RAM-Disk in packt sie kurz und...
Genau, und dann gibt es eben KramFS, das ist ein bisschen älter, soweit ich weiß.
Verwendet, glaube ich, die Zlib.
Okay.
Oder?
Ja, glaube auch. Und dann gibt es eben SquashFS.
Genau.
Das ist ein bisschen moderner.
Und dafür muss man noch extra den Kernel patchen, wenn ich es richtig
erinnere. Ist noch nicht drin, oder?
Nein.
Okay, komprimiert SquashFS besser wie KramFS, oder? Warum gibt es dann überhaupt?
Wahrscheinlich komprimiert es besser, denke ich, ja.
Okay.
Wie gesagt, ich kenne mich mit so Dings nicht so aus, mit den Komprimierungssachen, weil notfalls kaufen sie sich einfach noch eine neue Platte. Die Platten sind ja heutzutage relativ billig.
Unter Linux jetzt noch zwei Dinge. Es gibt noch Pseudodateisysteme, slash proc und slash sys, also sysfs und procfs. Früher gab es nur procfs. Die Idee ganz früher war eben, dass ich dort Informationen zu den Prozessen finde.
Genau.
Deswegen heißt es auch proc. Und dort findet man unter anderem für jede PID, also für jede Prozess-ID von jedem Prozess, der gerade läuft, ein Verzeichnis, wo die Informationen dazu drinstehen, wie zum Beispiel die Command-Line, der Working Directory und so weiter.
Das Root-File-System.
Und diese Daten, diese Dateien, die da scheinbar auftauchen, die existieren gar nicht, sondern die werden on the fly quasi vom Kernel generiert, wenn man so will, wenn man auf proc zugreift. Das ist also eine Möglichkeit, mit dem Kernel zu kommunizieren. Und proc wurde dann immer fetter und immer fetter, weil man immer mehr reingepackt hat.
Ja, man konnte dann zum Schluss Kernel-Variablen
über proc setzen.
Genau, also IP-Forwarding.
Sehr interessant ist auch proc-config.gz, das ist die Config vom aktuell laufenden Kern.
In der Zwischenzeit gibt es das, ja.
Seit 2.6. Früher gab es das
nicht.
Doch, und zwar und SUSE gab es, genau, die haben es gebackportet.
Ja.
Ziemlich. Also ich finde es ziemlich geil. Ich habe einen Kernel und will jetzt dieses eine Modul dazu hauen. Also gehe ich her, hole mir aus dem Proc die Config, enable das eine Modul und baue es nein und boote. Und ich bin mir zu 90% sicher, dass es bootet.
Das brauchst du gar nicht.
Stimmt, brauche ich gar nicht booten. Aber wenn ich was rein, kompilieren muss, vielleicht.
Und die Trennung zwischen procfs und sysfs hat man einfach deswegen vorgenommen, weil in procfs immer mehr Variablen und Informationen zu Geräten selbst drin waren.
Genau.
Man konnte dann zum Beispiel sagen, dass man jetzt Suspend machen will oder was weiß ich über das Proc-File-System. Und deshalb
man
dann einfach.
Oder man kann die PCI-Geräte oder USB-Geräte sich auflisten lassen, die Informationen, IDs, Hersteller, bla.
Und das haben sie dann einfach aufgesplittet, weil das einfach schöner ist, die Trennung zwischen Kernel-Variablen, Prozess und Prozessinformationen und dann Geräteinformationen. Und deswegen gibt es dann das SysFS.
Okay, aber im Wesentlichen dasselbe wie procfs, so von der Idee her.
Ja, genau. Halt für einen anderen Bereich. So, wir dürfen heute dann nicht überziehen.
Ja, wir sind jetzt hier am Ende angelangt. Können wir irgendwas ankündigen noch?
Die nächste Chaos-Seminar.
Thema?
Von Shami. Thema Postgres.
Ja, genau. Sehr interessant.
Ihr dann auch unter anderem erfahren, dass Postgres nicht auf direkt auf Block-Devices schreiben kann.
Vielleicht können sie es bis dahin.
Ja, genau. Die wollen, glaube ich, irgendwann ein neues Release rausbringen.
Ja, weiß ich gar nicht so genau.
Okay, also das ist dann, wann ist das denn?
Jeden zweiten Montag.
Ja, wann?
Im Monat. Und ich gucke gerade, 13. November.
13. November im H20.
Jetzt klingelt das Telefon, ich drehe durch.
Oh ja, nein.
Moment, wie geht es jetzt
schon wieder? Entweder kannst du hier, nimm ihn direkt hoch, einfach.
Okay. Ja, hallo?
Ich wollte nur noch mal anrufen, bevor ich überhaupt keiner anruft heute.
Einen Moment, wir haben hier noch so, noch mal bitte was?
Hallo?
Ja. Jetzt?
Ja, ich wollte euch nur noch mal anrufen, falls euch heute, damit euch überhaupt heute mal jemand anruft und überhaupt.
Ja, super,
danke. Ja, danke, Tobi.
Ein Drücker zumindest noch.
Ja, möchtest du noch kurz was über VMS sagen?
Ihr habt überhaupt nicht erwähnt, dass es in VMS auch im Filesystem Files gibt, die Indexing unterstützen.
Indexing?
Also direkt auf einen Schlüssel Zugriff haben.
Kannst du mal kurz ausführen, was das bedeutet?
Ihr habt, irgendeinen Suchschlüssel im File könnt damit direkt auf irgendeinen Rekord im File zugreifen, so dass ihr quasi gewisse Datenbankfunktionen direkt über das File-System habt.
Interessant. Cool. Ja, also ich glaube, alle Features, die es geben kann, sind in VMS implementiert, so wie ich es verstanden habe.
Vielleicht macht Tobi auch demnächst mal eine Sendung nur zum Thema VMS und nicht nur so einen kleinen Blog wie letztes Mal.
Ja, von mir aus.
Oh Gott.
Ja, ich glaube, das war ein Ja.
Okay.
Okay, vielen Dank und an all die anderen draußen, ihr hättet auch anrufen können.
Möchtest du noch ein Musikstück wünschen?
Beziehungsweise, nein, möchtest du jemand grüßen?
Oh, ich möchte meine liebe Mutter grüßen, meine Tante.
Okay, ich lege jetzt auf. Tschüss.
Nein, du musst hier auflegen.
Achso, jetzt habe ich aufgelegt.
Nein,
das ist ja furchtbar.
So, jetzt ist auf.
Seine Mutter, seine Tante, jetzt geht's los hier.
Ja, wen möchten wir grüßen?
Vielen Dank, Tobi, für den Anruf. Wir möchten niemanden grüßen, wir sind hier fertig. Wir müssen jetzt hier raus.
Vergesst nicht, die Petition zu unterschreiben.
Genau, Petition www.ztc.de nachlesen, Wahlmaschinen.
Böse. Wir stellen das auch nochmal auf unsere Seite, das ist wichtig. Bitte vergesst es nicht.
Genau, unterschreiben, weiterverbreiten. 13. November, Chaos-Seminar zu PostgreSQL, oder wie man das ausspricht. Und nächste Radiosendung kommt auch, aber wir wissen das Thema noch nicht.
Nö, es wird wahrscheinlich nicht VoIP werden, so viel wissen
wir. So, jetzt haben wir hier so viel überzogen, wie wir vorher später anfangen durften. Damit passt alles.
Ja, okay.
Und tschüss.
Nein, tschüss.